5, 4, 3, 2, 1 und los geht's.
We have a liftoff.
Ja, wir sind abgehoben. Also wir sind sowieso immer ziemlich abgehoben, aber trotzdem, selbst wenn man dauerhaft abgehoben ist, muss man auch einfach manchmal nochmal abheben. Und das könnten wir jetzt eigentlich mal machen, oder?
Abheben.
Sollen wir Geräusche dazu machen? So.
Abheben. Du weißt schon, wie beim Skat. Genau. Oh, schlechte Witze, entspannte Stimmung. Ihr wisst, wo ihr seid. Ihr seid bei Mobile Max, dem Podcast, wo es über viele unwichtige Sachen geht. Und noch nie waren sie, glaube ich, so unwichtig wie dieses Mal, weil wir uns wieder in so einem Newsloch befinden. Ich habe auch nochmal unsere üblich verdächtigen Nachrichtenzuträger abgeklappert und muss feststellen, es ist wirklich eine Zeit der Gerüchte, ja, des Sommerloch Grübelns. Sommerloch ist gar kein Ausdruck. Es ist ein Sommer, ein schwarzes Loch des Sommers. Ein Sommerschwarzloch. Und jetzt könnten wir natürlich den Fehler machen, uns auch genauso in diese Gerüchteküche mit einklinken, wie es immer gerne so getan wird. Naja, wir könnten darüber mutmaßen, was jetzt als nächstes rauskommt. Wir könnten mutmaßen, was das iPhone alles für tolle Feature kriegen würde.
Na, Kompass.
Wollen wir damit anfangen?
Na, wenn wir schon keine Themen haben, müssen wir alles greifen, wir was Themen. Uns anbietet.
Ich habe schon ein paar Themen aufgeschrieben. Also wir können ja erstmal zurückblicken. Und zwar ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Letztes Mal haben wir ja auch groß noch angekündigt. Kannst du mal das Return bitte nicht so hart drücken, Max?
Ja, gut.
Republika.
Republika.
Ja, wir waren da.
Wir waren da.
Wir waren da. Wir waren auf einer verschrienen Konferenz, wo viele Leute, die nicht da waren, der Meinung waren, das wäre alles ganz furchtbar.
Ernsthaft?
Ja, ja, da gab es wieder Schreihälse.
Ah, die habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja.
Irgendwie habe ich während der Republika, war das Web so irgendwie so, ich war nicht so anwesend.
Ja?
Ich habe so gedacht, so, hey, ich surf gar nicht so viel rum wie sonst normalerweise.
Ja, ich habe viel dummes Zeug gelesen.
Ah, okay.
Dummes Zeug von Leuten, die auch sonst eigentlich viel dummes Zeug reden und dann sich halt irgendwie auch die Republika wieder vorgenommen haben. Ich meine, man kann an der Republika schon das eine oder andere herumkritisieren, aber letzten Endes ist es schon irgendwie noch eine ganz interessante Veranstaltung. War auf jeden Fall auch ganz gut besucht hier von unserer Macintosh-Sendergemeinde. Nicht wahr? Also ein bisschen Bits und so und iPhone-Block lief herum.
Leo vom Festicalog habe ich getroffen.
Leo war da, genau. Auch das erste Mal richtig kennengelernt. Sehr netter Mensch. Und ja, von daher hatten wir auch eine ganze Menge zu mutmaßen und zu diskutieren. Es wurden irgendwie geheime Geräte herumgezeigt. Und abgesehen davon war es natürlich jetzt kein Macintosh-Event, oder? War das
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es waren... Nein, ist kein Macintosh-Event.
Aber es gab viele Macintoshes auf dem Event.
Ja, so die übliche Menge halt auf solchen Veranstaltungen.
Und du warst nicht da, Dennis. Mm-mm. Warum?
Die feiern sich doch alle nur selbst da.
Du solltest einen Blog schreiben.
Ist auch selbst feiern.
Ja, das stimmt.
Was ist denn nicht selbst feiern?
Zu Hause sitzen und nerden, während draußen 30 Grad sind.
Oh.
Das ist sich selbst schwitzen.
Das ist in der Tat, er sitzt ja im Dunkeln, da ist ja nicht so her, nicht so.
Ich habe ja auch so eine schicke Erdgeschosswohnung mit okay. vielen Schatten.
Und was hast du da gemacht?
Schick und Schatten.
Also ich meine, womit hast du dich dann produktiv auseinandergesetzt?
Na, mein Fernseher geht jetzt wieder.
Oh.
Mein Amiga hat ein neues Kickstart.
Das ist nicht dein Ernst, du hast wirklich Amiga-Installationsarbeiten vorgenommen.
Ein neues Kickstart? Wie neu?
Wieso, gibt es da jetzt auch noch so ein Spiel, wo du alle 150 Levels durchspielen musst, nee, nachdem C64 durch ist?
Aber ich habe gerade so eine Legacy-Phase.
Ah.
Und die so dauert aber schon lang.
Und so eine Hardware-Bastelphase. Aber es macht voll Spaß.
Aha. Gut. Und was kommt dabei raus so?
Na, mein Fernseher gibt ja, ich kann meinen Amiga anschließen. Ich habe mir bei eBay einen 64er bestellt und eine Floppy.
Ja.
Ich kann jetzt von diesem Preservation Project alle Originalspiele im Originalzustand auf eine Floppy brennen und dann zocken. Zum Beispiel Loadrunner mit richtigen Joysticks. Hm. Bei dem 64er war ein Quickshot 1 dabei. Kannst du dir das vorstellen?
Ein Quickshot 1 Joystick.
Ja, kennst du noch?
Ich glaub, weiß gar nicht, kann ich überhaupt einen Quickshot? Competition Pro war doch immer das, was wir alle haben.
Die kommen später.
Später, vorher ne? Ich bin ja.
Quickshots.
Ah, Quickshot klingt auch mehr nach einem Sexspielzeug als nach einem Computerzubehör.
Ich muss mich ja als früh C64er outen. Also als bei vielen Leuten C64 immer noch so total hip war, hatte ich die Plattform ja schon wieder verlassen.
Ja,
also
ich auch.
Ich habe immer so mit Atari Joysticks gespielt.
Oh ja, von dem 2600 davor,
ja. Ja, genau, die immer so abbrachen, wenn man irgendwie zu viel Summer Games gespielt hat und so.
Die Kesslon.
Da könnten wir jetzt eine total tolle Überleitung auf diesen Webbrowser machen.
Das könnten wir tun. Wir haben nämlich dummes Zeug erzählt, Dennis. Beziehungsweise genau genommen hast du dummes Zeug erzählt.
Ja, ich hab erzählt, dass das Loadrunner-Spiel damals stand immer da broken bei 1.1.0.3 und da habe ich sogar noch die gleiche Version, kann man jetzt immer noch irgendwie runterladen. Und da habe ich irgendwie geforscht und habe rausgefunden, fälschlicherweise, dass dieser 1.1.0.3-Typ der Typ ist, der den ICAP geschrieben hat. Und da habt ihr jetzt rausgefunden, dass das wohl falsch ist.
Naja, herausgefunden ist ein bisschen falsch gesagt.
Und das stimmt so halb.
Ich hatte schon so ein bisschen Zweifel, als wir darüber geredet hatten. Weil
ja, aber ich war nah dran.
Ja, du warst schon nah dran. Allerdings, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es sich nicht um den richtigen Namen handelt, nur vielmehr halt auch der Name so recht nicht ein. Tatsache ist, dass sich der Alexander, der also die ICAP schreibt, sich an uns gewendet hat und hat
gemailt,
uns eine Mail geschrieben hat und dann hat er uns mal so die Geschichte also mal etwas...
Das ist der Beweis, dass wirklich Leute unsere Sendung hören, so müsst ihr das mal sehen.
Ja, das kriegt man auch gut mit, wenn man die Erdgeschosswohnung mal verlässt und mit Leuten spricht.
Stimmt, auf der Republika zum Beispiel gab es ein paar Hörer.
Echt?
Ja, natürlich.
Na gut.
Wie auch immer. Auf jeden Fall, hast du das gerade mal präsent?
Ich habe die Mail gerade mal offen. Also, Alexander schreibt ICAP, hat das aber mit...
Also ich finde es erstaunlich, dass es ICAP überhaupt noch gibt.
Genau, das ist jetzt also, ICAP war, haben wir erzählt, also da hat er erzählt, dass es das eigentlich ein Browser war, der seine Urzüge auf dem Atari hatte und da den Namen CAP. Großes C, großes A, großes B. So richtig verkauft von ASH, Application Systems Heidelberg, die dann irgendwann mal als Atari pleite ging, glaube ich, auch auf Mac Software umgestiegen sind. Ne? Das machen sie bis heute. So Real Basic vertreiben die, glaube ich, zum Beispiel.
Alles klar.
Und dann hat er, ist er selber auf den Mac umgestiegen und hat aber trotzdem weiterhin im Atari-Emulator, es gab ja so einen schicken Atari-Emulator für den Mac, den hatte ich auch mal, hat er da weiterhin seinen CAP-Browser drin laufen lassen und hat ihn dann irgendwann mal direkt auf macOS portiert und zwar auf System 7.5, weil ICAP wird bald 10 Jahre alt.
Oha, echt, so lange ist das schon her. Oh, war ja.
Und weiter, jetzt gerade nicht gelesen.
Naja, auf jeden Fall.
Ach so, aber der 1... wie hieß 1103?
1103.
Okay. Der hat tatsächlich mit ihm zusammen das entweder ICAP oder CAP gestartet. Das Projekt.
Also er steckte da schon so ein bisschen drin, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und
da war es ja dann doch nicht so falsch.
Nein, es war nicht so falsch. So. Aber die interessante Information ist, ICAP gibt es halt noch. Das ist halt so einer von diesen vielen Browsern. Mittlerweile benutzt er halt auch WebKit. Mit anderen Worten, so das Darstellen von Webseiten ist jetzt gar nicht mehr so sehr das Problem. Und hat halt so sein eigenes spezielles Set an Features, die man jetzt so bei anderen Browsern eben nicht so ohne weiteres findet. So ein Offline-Modus zum Beispiel, wo ich letztes Mal auch noch geklagt habe, dass sowas ja auch nicht so richtig durchgehend da wäre. Sowas hat der zum Beispiel, nicht wahr? Und auch noch dieses eigentliche Feature beim ICAP damals war ja, dass ICAP so der erste Browser war, der ehrlich war, der immer gesagt hat, diese Webseite verstößt gegen die HTML-Richtlinie und einem immer diese ganzen Fehler aufgezeigt hat. Das Feature gibt's halt immer noch.
So. Echt?
Also bei Design. Ja, natürlich, warum auch nicht?
Die haben so einen kleinen Smiley drin, sondern man sollte ICAP immer zum Smilen, zum Lächeln bringen.
Mhm, genau.
Und das war aber relativ kompliziert, muss man auch sagen. Also
ja, und er hat da irgendwie nette Sachen. Irgendwie, es gibt da so unten so eine Buttonleiste in ICAP, wo man sich dann auch irgendwie anzeigen lassen kann, ob irgendwelche Geo-Informationen in der Seite drin sind, die RSS-Feeds, halt dieser Offline-Modus und so weiter. Also das ist schon alles ganz nett und auch wenn ich zugeben muss, dass ICAP bei mir noch nicht so richtig in der täglichen Nutzung angekommen ist, also ich ihm auch noch nicht so die Chance gegeben habe, mal eine Weile mein Default-Browser zu sein, ist das schon eine nette Geschichte. Ja. Und das ist das, was man eigentlich dazu sagen muss. Also 1103 ist nicht der derzeitige Entwickler von ICAP, aber es gehört schon so ein bisschen in die Ecke.
Hat man seine Finger mit drin gehabt.
Genau. Ja, also Leute, habt ihr euch nochmal die iPhone 3.0 Sache irgendwie durch den Kopf gehen lassen?
Durch den Kopf gehen lassen?
Ja.
Ich glaube, ich werde in Zukunft dann auch nicht mehr darüber berichten dürfen, weil ich mir demnächst endlich mal auch so einen Developer-Account zulegen werde, damit ich damit auch mal rumspielen kann, weil das...
Dann habe ich es hier nur noch mit so NDA-Leuten zu tun.
Ja.
Na super. Das heißt, ich bin jetzt der Einzige, der irgendwas erzählen kann und ihr nickt
genau.
Und schüttelt mit dem Kopf oder irgendwie sowas. Na, das wird ja richtig unterhaltsam.
Na, ich glaube, es kommt ja eh demnächst raus.
Achso, wir wollten ja iPhone.
Glaubst du wirklich, dass das schon vor dem neuen iPhone rauskommt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
parallel, also zusammen.
Ja, ja, klar, aber das ist doch im Juni.
Ja, ist ja bald.
Achso, gut. Naja, gut. Also ich meine, bis dahin haben wir noch ein paar Sendungen auf der Liste, von daher würde ich das nicht so sehr als bald bezeichnen. Also, dass das Ding irgendwie im Juni rauskommt, dass das mehr oder weniger mit der
WWDC
zusammenfällt, das scheint, glaube ich, mittlerweile, kann man mittlerweile
als ansehen. Genau, 9. Juni oder wann war das?
Sowas. Und dann gab es noch die Gerüchte, dass sich Snow Leopard bis nach August verschiebt. Das würde insofern ins Bild passen, als dass ja auch das iPhone ein paar Monate herausgekommen ist vor Leopard. Ihr wisst noch, Leopard hat sich verschoben, so.
Und jetzt schon wieder, na toll.
Und naja, ich denke mir natürlich, dass viele der Änderungen, die jetzt in Snow Leopard kommen werden, im Prinzip auch schon im iPhone in irgendeiner Form sich wiederfinden werden. So, und dass sie erst mit dem iPhone rauskommen, dann wahrscheinlich so ein bisschen sogar auch die Beta-Version von Snow Leopard. Und dann
wobei ich das ja eigentlich andersrum machen würde. Weil das OS auf dem Rechner kann man viel einfacher updaten, wenn da Fehler kommen. Das im iPhone müssen sie gleich richtig wieder patchen, machen, tun und ist halt, muss geflasht werden, ist halt anfälliger am Ende.
Ja, aber es ist auch weniger. Also das ist ja deutlich weniger.
Das kann sein.
Und ist die Plattform, die es nötiger hat, aus meiner Sicht.
Also nicht weniger im Sinne von Downloadgröße, sondern weniger im Sinne von Frameworks, Features und so weiter. Im iPhone ist ja nicht alles drin, was jetzt in Snow Leopard drin ist. Aber es gibt da halt einfach Cross-Pollination.
Auf jeden Fall gibt es zu der Dreier-Beta zu sagen, dass mittlerweile auch ein paar mehr Sachen gemacht worden sind, als mal installieren und
es kam ja auch eine zweite
Screenshots.
Beta raus, ne?
Genau, die zweite Beta ist ja wesentlich stabiler, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Hab ich mir sagen lassen, so von irgendjemanden und soll sogar relativ brauchbar sein.
Ich habe das gelesen, ich habe auch gelesen, dass diese Push-Notification jetzt mit drin ist und ich habe mir da auch noch mal ein bisschen Gedanken zu gemacht und auch so einen Artikel entdeckt, der sich auch dazu Gedanken gemacht hat, weil diese Behauptung, dass ein Background-Prozess jetzt zwangsläufig mehr Strom zieht als der offizielle von Apple designierte Background-Prozess, der letzten Endes auch nichts anderes tut als der andere. Das ist so, naja, ich weiß nicht, ob man das so ohne weiteres so stehen lassen kann. Aber unabhängig von dieser technischen Bewertung ist es natürlich so, wenn du Push-Notification anbieten möchtest für deinen Dienst oder sagen wir mal, wenn deine Anwendung, die unter Umständen für etwas gemacht ist, was einfach von einem Server lebt, was weiß ich, sowas wie ein Jabber-Client, ja, und du möchtest gerne deinen Jabber-Client so machen, dass er eben eine Nachricht, die dir per Jabber geschickt wurde, auf das Telefon pusht, dann musst du deine eigene Backend-Infrastruktur aufrechterhalten, um deine Applikation damit zu versorgen. Das heißt, wenn du jetzt 1000 Kunden hast, 1000 Leute, dann brauchst du eine Infrastruktur, die in der Lage ist, eben das für 1000 Leute zu machen.
Eine Serverinfrastruktur.
Eine Serverinfrastruktur, genau. Und entsprechend hast du 10.000, musst du das eben auch skalieren.
Und das laufende Kosten sozusagen.
Genau. Hättest du einen Background-Prozess, der jetzt einfach ganz normal mit diesem Jabber-Server kommuniziert, der ja dann nicht deiner ist, sondern eben der des Accounts, desjenigen, der das eben nutzt, naja, dann musst du genau überhaupt gar keine Infrastruktur stellen, die nicht sowieso schon da ist und die nicht so oder so Teil des Konzeptes ist.
Naja, es ist, also dieser Notification-Dienst ist auf jeden Fall verlagert eher einen Teil der Intelligenz des Programms ins Netz, zwangsläufig, weil du wirst dazu gezwungen, irgendwo vorher zum Beispiel ein Pull-Dienst lief, der einfach regelmäßig mal irgendwelche Webseiten abgefragt hat, der muss jetzt in Zukunft dann eben die Nachrichten explizit pushen.
So sieht das aus.
Insofern ist das tatsächlich so ein bisschen was in dieses berühmte Cloud reinschieben.
Ja, und viele Programme sind halt gar nicht dafür ausgelegt, irgendwie nochmal so einen Zwischendienst wie den von Apple halt zu benutzen, und die müsste man erstmal alle umschreiben, und dann werden natürlich die ganzen Developer sagen, nö, machen wir nicht, wir schreiben doch unsere Software nicht für Apple um.
Ja klar machen die das.
Naja, aber es machen wahrscheinlich eher wieder andere, die da wieder Parallelprodukte anbieten, und alles wird irgendwie noch schlimmer und durch, also ich weiß nicht, ich hätte gerne beides, also dass man diesen Dienst nutzen kann, aber dass man ihn nicht nutzen muss für Background-Programme. Das wäre schick. Weil für bestimmte Sachen macht das ja schon Sinn.
Für bestimmte Sachen macht es Sinn, und bei bestimmten Sachen macht es einfach überhaupt gar keinen Sinn.
Und die werden das alle benutzen wie die Bekloppten, und wahrscheinlich wird Apple nochmal einbrechen und die werden nochmal ordentlich nachschieben. Es wird wahrscheinlich genauso eine Katastrophe wie MobileMe.
Also ich...
Weil die Leute werden natürlich ihren Scheiß darüber abfackeln.
Naja, jeden Scheiß, aber du musst halt für diesen Scheiß auch erstmal Infrastruktur an den Start bringen. Das ist halt nicht so, dass du es mal eben, du benutzt es nicht mal eben, sondern du musst ja eigene Infrastruktur bereithalten. In gewisser Hinsicht ist es eine Bevorteilung der Großen. Alle großen Dienste, für die das im Prinzip nur yet another kleiner Server in einem großen Datacenter, wo sowieso schon 1000 rumstehen, ist, für die ist das halt irgendwie gar kein Thema. Facebook, Twitter und so weiter, gar kein Ding.
Also gerade Twitter wird sich, glaube ich, sehr, sehr schwer tun. Twitter selbst. Das wären irgendwelche Dienste sein, die das anbieten, wären irgendwelche Clients.
Glaube ich nicht.
Also ich glaube nicht, dass es allzu schnell von Twitter eine offizielle iPhone-API geben wird. Sondern es werden die einzelnen Clients machen wie Tweety und Twitter Phone und so, die werden das dann alle haben.
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube exakt das Gegenteil.
Du glaubst, dass Twitter damit sehr schnell kommen wird?
Ich bitte dich, jemand, der einen Twitter-Client schreibt,
ja,
der hat Experience, das ist vielleicht eine Person, und die hat vielleicht Experience, wie man ein GUI macht und auf dem iPhone oder Objective-C programmiert, aber der kann dann nicht in derselben Zeit, die ihm zur Verfügung steht, ganz anderes Knowledge auf einem ganz anderen System. Du musst dann erstmal einen Server und hosten, und das kostet viel Geld, und das kostet monatlich viel Geld, und das hängt davon ab, wie viele Kunden du hast. Und letzten Endes übernimmst du eine Tätigkeit, die Twitter sehr viel besser übernehmen könnte. Weil für Twitter ist das einfach nur ein anderes Messaging. Da brauchen die irgendwie nicht wirklich, da brauchen die nur andere Software, und da brauchen die noch nicht mal mehr Kapazität für.
Ja, aber ich glaube, also irgendeinen Webentwickler zu finden, der dir, der einen Cronjob schreibt, der alle paar Minuten mal abfragt, ob es da irgendwie einen neuen Reply oder sowas für dich gibt.
Damit ist es nicht getan. Du musst da irgendwie über Security nachdenken, du musst da über Scalability nachdenken. Das ist richtig Server-Side-Programming mit all seinen, ja, du hast einen Dienst im Internet, du bist dann klar automatisch irgendwie DDoS-anfällig und so weiter.
Naja, also wie ihn jeder Blogbetreiber hat, und wie, also das ist ja nun nichts dramatisch Seltenes oder sowas. Also es ist ja keine...
Blogbetreiber ist, finde ich, jetzt nicht so dasselbe, weil ein Blogbetreiber, da hast du eine Person, einen Blog, eine Infrastruktur pro Person. Aber da hast du eine Infrastruktur für jeden deiner Kunden, die dafür Geld bezahlt haben. Und
weißt du, hast eine Infrastruktur für jeden deiner Kunden, die Geld bezahlt
haben? Ja, na klar, wenn ich jetzt ein Programm rausbringe auf dem iPhone, was halt solche Push-Geschichten in irgendeiner Form benutzt. Mhm. So. Und ich bin dann auch noch nicht nur derjenige, der die Applikation anbietet, sondern der dann auch noch diesen Server betreiben muss. Klar. Ja, dann stehe ich da im Wort, weil unter Umständen ja die ganze Funktionalität des Programms vollkommen hinten überfällt, wofür du unter Umständen deine 10 Euro genommen hast, wenn dieser Server nicht läuft.
Und wenn du 10 Euro nimmst, dann musst du natürlich auch dafür halbwegs gerade stellen. Wenn du einen Dollar nimmst, dann musst du es unter Umständen nicht. Also ich meine, ich weiß nicht. Also ich halte das,
könnte dann schon eher darauf hinauslaufen, dass das Programm dann so Subscriptions noch mitmacht, damit du eben diese Dienstleistung auch aufrechterhalten kannst, weil du musst ja mit den Leuten, die dein Programm benutzen, auch eben mitskalieren. Das heißt, du gibst dein Programm für einen Dollar raus, aber du musst dann für einen Monat Push-Notifications bekommen, dann eben auch nochmal was zahlen.
Also was ich glaube, wie es eigentlich laufen wird, ist, dass wir sind ja dann demnächst in einer sehr lustigen Situation, und zwar nämlich, dass es Push-Notifications auf dem iPhone geben wird. Es wird Push-Notifications auf dem Palm Pre geben, das übrigens relativ ähnlich ist wie das vom iPhone. Also auch da stellt Palm eine Serverinfrastruktur, an die du Nachrichten schicken kannst, und die können dann so als Notifications reingepumpt werden. Also zusätzlich zu den Background-Prozessen. Das heißt, auf diversen mobilen Plattformen werden wir Notifications haben. Achso, bei Android ist über XMPP, glaube ich, schon ein Notification-Dienst eingebaut, also über Jabber quasi. Das Einzige, wo das noch fehlt, ist im Webbrowser diese Notification, beziehungsweise Server-to-Server. Und ich glaube, es wird eher darauf hinauslaufen, dass spätestens mit HTML6, hoffentlich schon mit HTML5, beziehungsweise mit diesen ganzen drumherum liegenden Konglomeraten, endlich mal ein vernünftiger Push-Dienst in HTTP reingeht.
Ja, aber das hat doch beim iPhone jetzt alles nichts zu tun.
Na, dieser wird dann hoffentlich auch auf dem iPhone gehen, wenn er standardisiert ist und das ein Standard ist, an den sich alle halten müssen.
Also HTML, HTTP, du wirfst aber einiges zusammen. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, unter HTML5 wird ja gerne alles Mögliche gepackt, was nicht direkt nur was mit der Sprache zu tun hat, sondern sein ganzes Feature-Set. Da gehört ja auch CSS dazu und so diese ganzen Späße. Und mit HTML5 meine ich sozusagen den technischen Unterbau vom der nächsten Web-Generation.
Ja, aber das ist jetzt geraten, also ob das nun wirklich...
Nee, es ist fällig. Es ist nicht geraten, sondern ich glaube, es ist eine Notwendigkeit, um das Web weiterhin gut wachsen zu lassen.
Ja, aber es hat jetzt erstmal mit dem Push-Dienst von Apple so nichts zu tun. Und ich meine, die anderen werden natürlich jetzt alles wieder schön kopieren, was Apple da entworfen hat. Oder vielleicht haben sie sich auch schon sowas Ähnliches überlegt und sind
also einfach so denselben. Also wie gesagt, bei Android gibt es das schon von Anfang an.
Okay, gut. Basiert auf XMPP, bloß bei Android gibt es ja auch Hintergrundprozesse und von daher gibt es ja diese Notwendigkeit erstmal nicht, das unbedingt zu tun. Mhm. Ich rede nur davon, es ist halt notwendig, wenn du in irgendeiner Form eine Background-Notification machen willst, bist du gezwungen, Infrastruktur für dein Programm hochzuhalten. Und Twitter wäre sehr gut damit bedient, wenn sie den Clients diese Funktionalität in irgendeiner Form bereitstellen. Weil für Twitter selber ändert sich außer ein bisschen weitere Software servertechnisch relativ wenig. Ja,
ich glaube, die haben im Augenblick andere Probleme. Und also sie könnten das sehr gut tun.
Andere Probleme als das iPhone. Twitter, bitte dich.
Sie haben, also ich meine, im Augenblick haben sie ihre Infrastruktur, die sie am Laufen halten müssen. Und das gelingt ihnen
so. Ja, aber so sie wollen natürlich auch populär bleiben. Und populär bleibt man, wenn man auf dem iPhone richtig funktioniert.
Ihr merkt, das Sommerloch hat wieder richtig zugeschlagen.
Nee, also was ich glaube, dass es so laufen wird, dass für diese Notification-Dienste, wenn Apple das nicht selber macht, dann findet sich irgendein Dienstleister, der für ein paar schmale Cents oder ein paar schmale Dollar im Monat die entsprechende Push-Notification anbietet und dann das wird schon alles gehen. Und außerdem, was für Notifications braucht man denn überhaupt? Also ich meine, wenn man so einen XMPP-Client oder einen Jabber-Client schreibt, okay, dann muss man erstmal eine Serverinfrastruktur hochziehen. Wenn man Twitter-Client schreibt, muss man unter Umständen auch eine eigene Serverinfrastruktur hochschreiben. Aber bei vielen Diensten...
Du musst immer eine eigene Serverinfrastruktur hochmachen, wenn du Push-Notifications machen willst.
Ja, klar. Aber was willst du denn überhaupt für Notifications pushen? Meistens hat man ja schon die Serverinfrastruktur, weil es gibt ja überhaupt Nachrichten, die gepusht werden sollen. Also wenn ich zum Beispiel...
Aber guck mal, die ganzen Chat-Tools, da gibt es ja tausend, es gibt ja nicht nur Jabber. Da gibt es irgendwie fertige Server und die ganzen Server, die sprechen alle nicht mit dem Apple-Notification.
Aber das ist ein Spezialfall.
Hä? Das ist kein Spezialfall.
Natürlich, das ist der totale Spezialfall. Was? Ein paar Chat-Applikationen, da wird es 3,5 gute Chat-Applikationen geben.
Aber das geht doch nicht nur mit Chat-Applikationen, es geht doch mit allen Servern so, die sind alle nicht darauf ausgerichtet.
Welche denn
mit
noch?
Apple-Ding zu
quatschen. Deiner. Dein Chat-Server muss das können. Ich mache irgendwie Jabber
CCC. Chat als Beispiel jetzt mal außen vor gelassen.
Ja, das ist.
Aber ist doch egal, was zum Beispiel
das primäre Tool, was dich
informieren
will. Guck mal, wie viele Programme habt ihr auf einem iPhone drauf und wie viele davon sind Chat-Applikationen? Ihr habt 50 Applikationen drauf, von denen sind vielleicht 20, die auch Notifications nutzen. Das
ist
irrelevant,
wie viele da jetzt drauf sind. Die Frage ist, wie viel man davon benutzen kann. Ich benutze die jetzt nicht, weil sie eben keine Push-Notification haben. Weil ich halt die ganze Zeit meinen Client laufen lassen müsste. Natürlich will ich da chatten. Natürlich will ich da Jabber drauf.
Gut, aber das ist ein Spezialfall und da wird's einen schönen Fall für geben. Aber ich meine, wie viele?
Das ist ein Spezialfall.
Aber es ist doch bei allen Leuten ein Spezialfall. Das ist ja genau das Problem.
Nee, bei den meisten Sachen ist es so, die haben einfach schon ihre eigene Serverinfrastruktur. Sag du mal, bietest ein iPhone. Facebook hat eine eigene. Quipe hat eine eigene. Was haben wir hier
aber
drauf?
Was heißt denn? Aber die sprechen auch alle nicht mit dem Apple-Ding. Die müssen das alles umcoden.
Ja, die müssen da eine zusätzliche Funktionalität einbauen müssen.
Ja, so wie alle. Das ist doch voll das Problem.
Was ist daran voll das Problem? Das werden sie tun.
Weil es teuer ist. Das ist doch das, was ich gesagt habe.
Sie schreiben iPhone-Programme. Das ist teuer. Und dann ist da so ein kleiner Zusatzdienst, der tut doch nicht weh.
Aber ihr iPhone-Programm ist doch nur kompatibel mit dem gleichen, was sie auf ihrem Rechner oder auf dem PC schon haben. Das ist also nicht das Problem. Das ist halt nur ein Frontend. Aber jetzt müssen sie ja Backend umschreiben.
Nee, das stimmt doch gar nicht. Also die haben doch...
Max, natürlich stimmt das.
Also ich glaube, Quipe hat bis heute keine offizielle API. Die sie hatten, war ausschließlich fürs iPhone.
Ich weiß nicht, was muss man denn bei Quipe groß messagen?
Und was muss man denn großartig machen, um... wer von uns hat denn diese Notification-Dienste überhaupt genutzt? Geht das vielleicht mit einem einfachen HTTP-Request? Ich weiß es nicht. Nee. Aber ich nehme an, da muss man irgendwas
genutzt. Keiner von uns hat die genutzt, weil das gibt sie ja noch gar nicht.
Doch.
Natürlich. Für was? Entwickler gibt es doch schon Notification-Dienste.
Die Entwickler, ja. Benutzen tun es Benutzer, deswegen heißt es benutzen.
Nee, benutzen.
Entwickler entwickeln. So, es gibt derzeit einfach noch nichts. Ich würde das in dem Moment benutzen, wo halt etwas erfunden wird, was mit meinem Jabber-Server zusammenarbeitet. Aber mein Jabber-Server hat kein Apple-Interface, um die Nachricht auf mein Telefon zu holen.
Und Tim, aber das ist nicht dein Problem.
Doch, das ist natürlich mein Problem.
Wieso ist das dein Problem?
Na, wenn du mir eine Jabber-Nachricht schickst,
ja,
dann möchte ich gerne, dass es Pling macht auf meinem
genau.
iPhone.
Genau, so. Also kaufst du dir einen Jabber-Client, der das machen wird.
Ja, aber wie soll der das tun?
Indem er eine Serverinfrastruktur hat.
Ja. Genau. Er muss eine Serverinfrastruktur aufbauen und die ist teuer. Und das heißt, ja, und wie funktioniert die?
Wieso ist die denn teuer?
Wie sicher ist die? Wie identifiziert die sich gegenüber meinem Jabber-Server? Muss ich da mein Passwort abspeichern? Wer ist der Betreiber von diesem Kram? Das sind einfach auch
Wenn dir das so unsicher ist, dann lässt es halt.
Naja. Ja, die Alternative wäre aber, dass ich halt einfach einen Background-Prozess habe auf meinem Telefon, der mit meinem Jabber-Server redet und der unter meiner Kontrolle ist und der auf meinem Telefon läuft. Und das ist doch genau das, was ich meine.
Es okay, ist halt einfach das ist ein schwierig. Spezialfall.
Ja, das ist der Fall, weil es geht ja hier vor allem...
Nee, ist nicht der Fall. Es geht nicht um Chat-Applikationen.
Natürlich geht es hier um Chat-Applikationen.
Also das, was Apple gezeigt hat, das war zu einem Bruchteil, waren das nur Chat-Applikationen und das waren...
Aber es gilt doch für die anderen auch. Ist doch egal, ob es Chat ist oder nicht.
Also was hat denn Apple da noch gezeigt, außer Chat-Applikationen?
Zum Beispiel hatten sie von diesem Sportdienst, dass man informiert wird, wie ein Spiel ausgegangen ist. Ist keine Chat-Applikation.
Das stimmt.
Also kommt, wir haben hier, was habe ich hier für Programme drauf, die Notifications brauchen können? Mail könnte Notifications brauchen.
Hast du doch.
Ich habe einen RSS-Reader, der könnte Notifications gebrauchen. Ich habe einen Twitter-Client, der könnte Notifications gebrauchen. Was haben wir hier noch so Schönes? Wetter könnte meinetwegen mir regelmäßig mal durchschicken, wie das Wetter jetzt da und da ist.
Doch dein Client, den du hast. Zum Beispiel, was hast du gesagt? RSS-Reader, richtig? Mhm. Den findest du irgendwie toll. So, wenn Apple jetzt Background-Applications erlauben würde, dann könntest du genau den weiter benutzen, lässt im Hintergrund laufen und der kriegt irgendwie alles mit und könnte sein eigenes Icon irgendwie vorne updaten, weil er halt noch läuft. So, das geht aber nicht. Also muss genau dieser RSS-Client jetzt ein Backend haben, wo sie über Apple halt dir die Notification schicken. Dazu muss der sein Backend umschreiben. Mhm. Wenn er das aber nicht macht, kannst du dieses Tool nicht mehr so benutzen, wie du gerne möchtest.
Dann werde ich ein anderes nutzen.
Dann wirst du ein anderes nutzen. So, und das muss aber jemand machen. Und das ist halt alles blöd, weil eigentlich bräuchte man nur, also Apple bräuchte eigentlich nur ein Häkchen setzen und Background-Application erlauben und für alle anderen wäre alles super.
Und so werden halt die bevorteilt, die halt schon eine Infrastruktur haben.
Aber also ich meine, wir können doch, du kannst doch auf deinem iPhone, also ich kann auf meinem iPhone Background-Prozesse nutzen, wenn ich es will. Jeder kann Jailbreak machen, kann man Background-Prozesse nutzen.
Ja, Jailbreak modifiziert mein Gerät und ändert unter Umständen die Sicherheit des Gerätes.
Ich habe auch kein Jailbreak, habe ich entfernt.
Ja, okay, also so wichtig scheinen euch Hintergrundprozesse nicht zu sein, oder?
Doch, aber ich will es in ordentlich haben.
Ja, ich auch und in sicher.
Und naja. Viele andere auch.
Also ich habe kein großes Interesse an einem Gerät, was ich nur dann betreiben kann, wenn ich es irgendwie breche. Also das ist mir dann nicht wert. Also entweder hat es in seiner Standardausrüstung alles, was ich haben will, oder es macht es zumindest so, wie ich es ja haben möchte.
Ja, aber
möchte,
die Problematik ist doch, das ist doch wirklich nur mal ein Fakt, wenn jeder, der mal ein Android-Telefon benutzt hat oder jeder, der mal ein Symbian-Telefon benutzt hat, sobald man Hintergrundprozesse laufen lässt, wird der Akku schneller leer und das Gerät wird langsamer.
Ja, das kann ich dann aber in Kauf nehmen. Ja, also das ist ja das Ding. Das nehme ich ja unter Umständen auch in Kauf. Bloß Apple möchte nicht das global in Kauf nehmen. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Das ist nachvollziehbar, dass sie das nicht wollen. Ich sage nur, das Modell, was sie jetzt ausrollen, benachteiligt kleine Entwickler, macht es schwierig für Dienste, wo du nicht mal eben so eine Infrastruktur überhaupt dazwischen packen kannst. Zum Beispiel, ich möchte eine sichere Kommunikation mit meinem Jabber-Server haben. Da kann man nicht mal eben irgendeine Infrastruktur dazwischen packen, weil das würde bedeuten, dass meine Nachrichten auf einem anderen Server landen als auf meinem. Aber deswegen habe ich ja meinen, damit es meiner ist. So. Bei E-Mail und bei ähnlichen Diensten das Gleiche. Wenn man halt eh schon bei Facebook ist, entfällt natürlich dieses Problem, weil man hat so, sowieso seine Nachrichten schon auf einem ganz anderen Dienst. Und für die ist es halt auch einfach. Die freuen sich. Die großen Sportdienste freuen sich. Alle freuen sich. Ich sage nicht, dass die Leute nicht glücklich sind damit. Also es wird ein Großteil der Entwickler-Community vom iPhone, für die ist das wirklich toll. Aber es ist halt noch nicht alles. Aber wir müssen das jetzt nicht weiter vertiefen. Kannst du mal lieber mal erzählen, was du für ein Feedback bekommen hast auf deinen Screencast.
Ach, stimmt. Genau. Wie ja wahrscheinlich einige von euch mitbekommen habt, habe ich das erste Mal haben wir so einen Screencast ausprobiert. Das war mehr so ein aus der Laune heraus. Auch jetzt mache ich mal einen Screencast, weil eigentlich könnte man mal ganz gut erklären, wie das dann funktioniert. Dass man Eventbox und Dropbox und so weiter synchronisiert over the air. Und das haben wir gemacht mit der Software Screenflow, hieß die, ne? Du hast die sogar noch, Tim hat die dann sich in die Unkosten hineingestürzt, kopfüber, und hat Screenflow gekauft für uns. Und damit habe ich dann wie heißt jetzt das Wort? Screencast aufgenommen? Mhm. Jetzt hatte ich das Wort kurz vergessen.
Ja.
Tut mir leid.
Du hast einen Screencast aufgenommen.
Ich habe einen Screencast aufgenommen. Mhm. Ganz alleine von meinem Rechner. Und das hat hervorragend funktioniert. Also diese Software Screenflow ist echt schick. Also das ist so eine Aufnahmesoftware. Gibt es ja einige von. Es gibt zum Beispiel, wofür ich sogar noch eine Seriennummer rumfliegen hatte. Also was ich irgendwann mal gekauft hatte. Das ist dieser Snaps Pro von Ambrosia Software. Und es gibt da einige Programme. Was das Schicke ist an Screenflow ist, das zeichnet das auf und man kann eine Menge noch im Nachhinein bearbeiten. Also wenn man zum Beispiel feststellt, aha, dieses Fenster war ein bisschen zu klein, dann kann man sagen, dann blase ich das ein bisschen auf. Und dann wird das größer dargestellt. Das habe ich dann zum Beispiel genutzt, um die Terminal-Fenster ein bisschen größer darzustellen. Kann das nutzen, um visuelle Effekte im Nachhinein einzubauen. Das ist echt eine ganz großartige Sache. Während dieses Screencast hatte ich ja das Problem, dass ich auf zwei Rechner zugreifen musste, weil es ging darum, dass Daten zwischen zwei Rechnern abgeglichen werden. Die hatte ich dann per VNC verbunden, was ja sicherlich die meisten kennen werden. Das kann man, VNC kann man auf dem Mac einschalten in den Systemeinstellungen bei Sharing, da heißt das, glaube ich, entfernte Bildschirmsteuerung.
Screensharing.
Und als Client habe ich benutzt Jolly's Fast VNC, heißt der. Das ist einer der, ich würde sagen, der beste VNC-Client auf dem Mac überhaupt.
Nicht mehr. Chicken VNC oder wie hieß das früher?
Chicken VNC, Chicken of the VNC war,
ja, genau.
Da habe ich jahrelang gebraucht, um den Witz zu verstehen. Das ist,
echt erklär.
Es gibt eine Thunfischsorte in Amerika, die heißt Chicken of the Sea. Also Hühnchen des, also weil das so wenig und Chicken of the VNC. Ein
Fisch, der so schmeckt wie Huhn. Das ist das, ne?
Ich weiß nicht, das war irgendwie von den Kalorien her und ist so leicht und so fettarm und weiß der Teufel was. Und darum hatten dieses, und darum ist, hatten die auch als Icon so eine kleine, so ein Hühnchen, was aus so einer Dose rausguckte. Und das war früher so der VNC-Client der Wahl, aber der war immer unglaublich langsam. Und Charlie's Fast VNC heißt so, weil er ist ziemlich schnell. Man kann eine SSH-Verbindung direkt aufmachen in Charlie's Fast VNC. Auch mit Public Key und allem. Also das heißt, ich kann mich mit meinem Server zu Hause verbinden, ohne extra vorher über irgendein anderes Programm SSH-Tunnel öffnen zu müssen. Mhm. Und er braucht nicht viel Prozessorlast im Hintergrund. Und geschrieben hat er das Programm ursprünglich mal, weil er ein, wie ich finde, komplett unnützes, aber doch ziemlich cleveres Programm geschrieben hat. Es hieß Screen Recycler. Und zwar basierte das auf der Idee, dass man ja manchmal, hat man ja noch irgendwie einen alten Rechner rumstehen, zum Beispiel ein Laptop, und da ist dann das Display eingebaut. Und man könnte dieses Display ja als zweites Display für den eigentlichen Hauptrechner nutzen. Und darum hat er eine Software geschrieben, mit der man den eingebauten, also mit der man einen zweiten Bildschirm simulieren kann an seinem Haupt-Mac.
Übers Netz, ohne dass man halt da.
Übers Netz. Und hat dann festgestellt und hat das über VNC gemacht. Und weil das überhaupt nicht funktioniert hat, weil die alle viel zu langsam waren auf dem Mac, hat er dann diesen Jollies, also seinen eigenen VNC-Client geschrieben. Mhm. Und Ja, das ist das. Der hat sich dann sehr gefreut. Der hat sich dann irgendwie per Twitter gemeldet, dass er wie toll er es findet, dass ich seinen Client benutze. Und das ist ein großartiges Programm. Also ich benutze das seit Jahren eigentlich. Und wie
ist es denn wirklich so sehr viel schneller als jetzt zum Beispiel Remote Desktop oder der eingebaute Screensharing Client?
Der eingebaute Screensharing Client ist ist deutlich schneller. Also der braucht irgendwann, also dieses Screensharing-Client, abgesehen davon, dass es eben solche Features wie SSH nicht hat, braucht er irgendwann dann zwischendurch mal 60% Prozessorlast. Keine Ahnung warum, obwohl hinten gar nichts passiert.
Über das VNC-Protokoll.
Über das VNC-Protokoll.
Mhm.
Und das hat der einfach nicht. Das ist ein Programm, das ist darauf, der steckt viel Zeit rein, nur um diesen VNC-Dienst zu optimieren. Er hat sogar so schöne Sachen drin, wie jetzt... Das ist ganz schick, wenn man so ein kleines Display hat.
Also weißt du denn, warum der jetzt so viel schneller ist?
Keine Ahnung. Ich nehme an, einfach sauberer implementiert, besser die Zeit gestoppt, besser reingesetzt.
Musst du mal dein Mikrofon mal ein bisschen...
Bin ich zu nah dran?
Du bist ein bisschen zu pumpend.
Gut.
So,
Jetzt hat sich ausgepumpt. Und es hat sich ausgemerkt, wo ich überhaupt war. Ach so, ja, der hat in einer der letzten Versionen hat er ein relativ schönes Feature eingebaut, und zwar ist ja immer, man hat ja immer das Problem, oder nicht immer, aber man hat ein kleines Display und möchte darauf ein großes VNC-Display darstellen, und die übliche Variante dafür ist natürlich einfach, das Display dann zu verkleinern. Also, dass man in Fullscreen-Modus geht und dann siehst du eben den Inhalt des großen Displays ein bisschen verkleinert, und da hat er jetzt so eine Art Lupenfunktion eingebaut, also dass du den Rand immer noch verkleinert siehst, so ein bisschen perspektivisch, und aber innen drin einen größeren Bereich hast, auf dem du die volle Größe hast. Das ist ziemlich großartig.
Mhm.
Also der gibt sich da echt Mühe und ist ein kleines Freeware-Programm. Würde mich nicht wundern, wenn er eines Tages dafür auch ein bisschen Geld haben will, weil ist ein wirklich sehr guter Client. Ich würde ihn kaufen.
Du würdest ihn kaufen?
Ich benutze ihn jeden Tag.
Ich dachte ja, das wäre Kaufsoftware für euch.
Also dieses Screen Recycler dazu, dieses quasi diese Monitor-Software, die kostet Geld.
Die kostet was, aber Jolly's Fast VNC ist.
Aber Jolly's Fast VNC kostet nichts.
Okay, das Abfallprodukt sozusagen.
Genau.
Fein. Ja, Screencasts. Machst du noch mal welche?
Sobald ich mal wieder ein Thema habe, ja.
Okay.
Also es ist so ein bisschen, vielleicht habt ihr ganz gute Ideen. Ja, das ist so ein bisschen themenabhängig, weil es sollte ja ein Thema sein, was jetzt nicht so unglaublich komplex ist.
Du meinst, man kann nicht einfach so einen Screencast machen, auch wenn man kein Thema hat? Du kannst ja einfach mal 2 Stunden lang dich beim Surfen einfach so mit allen...
Ich meine, wir machen auch einen Podcast ohne Thema. Insofern sollte auch ein Screencast ohne Thema jetzt nicht so dramatisch sein. Aber
der Podcast ohne Thema. Ja, was ist denn das nächste Nicht-Thema in unserem Podcast-Thema? Also, hier wurde ja auch einiges wieder über die Webseite hineingeworfen. Da wollen wir doch mal durchaus drauf eingehen, auch wenn ich ehrlich gesagt jetzt hier, ich habe gerade ein paar Kommentare freigeschaltet, 58 Kommentare macht uns fertig.
Du hast gerade 58 Kommentare freigeschaltet?
Insgesamt hier 58 Antworten gekommen auf unser Blog. Unter anderem wurde bemängelt, dass wir noch nicht auf die Sommerzeit umgestellt haben. Hast du das schon behoben?
Nee, habe ich jetzt noch nicht behoben, weil ich das Passwort gerade nicht hier habe für den entsprechenden Server. Aber das kannst du umstellen, hinter
Sommerzeit,
dem Admin-Interface.
Das macht doch der Rechner automatisch.
Tja, keine Ahnung, warum geht's denn nicht auf dem Blog?
Das muss man in den Blog-Einstellungen zweimal im Jahr muss man das selber von Hand machen. Das kannst auch du machen mit deiner.
Man muss der Blog-Software sagen, dass Sommerzeit ist.
Aber
das sagt ihm doch der Server.
Das sollte ihm eigentlich irgendwie der Server sagen. Ich weiß nicht, warum der Server ihm das nicht vernünftig sagt, aber der Server sagt es ihm nicht vernünftig.
WordPress. Gut. Abgesehen davon, Sommerzeit gehört abgeschafft, finde ich. Also, ich meine, wenn man will, dass die Bars länger offen haben, dann soll man einfach die Bars länger öffnen. Oder früher, je nachdem, was man gerade so braucht.
Also, Sommerzeit hat ja...
Sommerzeit kostet viele Menschen das Leben.
Sommerzeit, das ist jetzt mal eine gewagte Theorie.
Nee, das ist keine gewagte Theorie, das ist alles schon belegt. Also, es gibt wirklich so in allen allgemeinen Unfallstatistiken kannst du die Umstellung von Sommer auf Winterzeit und Winter auf Sommerzeit ablesen.
Meinst du, sitzen im Auto? Hä, was ist mit meinem Crash?
Nee, weil die Leute einfach aus ihrem Biorhythmus rausgebracht werden dadurch.
Ah, okay.
So, und das
ist nicht die Sommerzeit sowieso von den Nazis eingeführt worden? Das erste Mal?
Weltweit, meinst du?
Die Sommerzeit verdanken wir den Italienern.
Wie den Italienern?
Ja. Damit es länger hell ist. Damit man in den Strandbars irgendwie länger Umsatz machen kann.
Naja, aber ich habe mal gehört, dass das eigentliche Wirtschaftliche, so nach dem Motto, dann ist es länger hell, dann brauchen wir in kriegswichtigen Zeiten. Aber ich lehne mich jetzt gerade extrem weit aus dem Fenster, ohne wirklich den blassesten Schimmer zu haben.
Lass uns nicht über Nazis diskutieren. Es waren Italiener. Und
vielleicht italienische Nazis?
Da will ich jetzt auch überhaupt nicht drauf eingehen. Nee, es sind halt diese albernen Argumente, dass irgendwie auf einmal die Welt besser wäre, weil man irgendwie die Zeit verschiebt. Tatsache ist, dass wir alle permanent zweimal im Jahr drunter leiden und niemand so richtig versteht, warum das eigentlich sein muss. Ja, Logfiles gehen in Arsch, Systeme, die einfach von Zeit abhängen müssen, eine bekloppte Umrechnung machen, ja, die noch nicht mal weltweit synchron ist und auch gar nicht einheitlich ist, und das ist einfach alles Quatsch.
Außerdem wurde die Sommerzeit zwischendurch mehrfach abgeschafft und wieder eingeführt und abgeschafft und findet dann sowieso in anderen Ländern zu einer ganz anderen Zeit statt. Und
Daylight Saving Time, sage ich nur. Da wird überhaupt niemand gesaved. Das ist einfach alles großer Humbug. Aber das war ehrlich gesagt nichts, was in den Kommentaren aufgetaucht ist, sondern in den Kommentaren kamen andere Sachen.
Doch, natürlich, in den Kommentaren tauchte auf, dass wir keine Sommerzeit haben.
Ja, aber nicht,
ja, okay,
nicht über diese Sommerzeit reden müssen. Themenvorschlag hieße hier gleich der erste: Sollte Apple Sun übernehmen oder zumindest alle ZFS-Entwickler? Kann macOS X etwas von Solaris lernen? Kennst du Solaris, Dennis?
Na, nee, nicht so wirklich. Nee, gar nicht eigentlich.
Unglaublich stabil, also, durchzulaufen, oder? Das ist, Solaris gilt doch als monsterstabil, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, aber es wird auch oft Slowlaris genannt.
Meinst du, es könnte von Solaris lernen, ein bisschen langsamer zu sein?
Bestimmt.
Aber auch nur, weil sich das so gut ergibt, oder?
Wobei auch viele sagen, es ist wirklich Rock'n'Roll stable, aber da gibt es wahrscheinlich auch viele, die sagen, es ist offen wie ein Scheunentor, sicherheitsmäßig. Ich habe da keine Ahnung.
Ich habe auch keine konkreten Erfahrungen. Ich möchte jetzt auch gar keine Mutmaßung darüber machen, ob es jetzt für alle mehr oder weniger stabil ist. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen vor allem durch Universalität im Serverbereich glänzt. Also was ich häufiger höre, ist, dass dieses Jail-Konzept von
die Zonen
von Solaris doch eine ganz tolle Erfindung sein sollen, weil man da irgendwie alles Mögliche konfigurieren kann und eben auch keine Einschränkungen hat. Du weißt, wovon wir reden, Max?
Nee, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hätte als nächstes gefragt. Was sind Zonen?
Aber ein Jail sagt dir was.
Ein Jail sagt mir was.
Jail.
Weil du dein iPhone jailbreakt hast.
Nee. Also ich kenne eine CH-Rooted-Umgebung.
Geht
das schon in die Richtung.
Es geht so ein bisschen in die Richtung. Generell will man halt auf jedem Server oder eigentlich auf jedem Computer hat man immer wieder diesen Bedarf einer Sandbox. Du willst halt immer irgendwie etwas in den Sandkasten stecken, wo es eben
wenn Sandbox, aber mit A jetzt. Also eine Sandbox, keine Sandbox wie im Mail-Programm.
Ja. Ein Sandkasten. Du möchtest halt sozusagen verhindern, dass irgendetwas was Schlimmes anstellt. Und du möchtest halt in gewisser Hinsicht auch so eine Virtualisierung haben. Das heißt, du möchtest, dass dein System sich verhält wie mehrere Computer gleichzeitig und du installierst einen WordPress in einem von diesen virtuellen Computern und deinen Server in was anderem. Und wenn halt einer irgendwie aufgemacht wird, dann bewegt sich halt der Einbrecher nur bewegt er sich halt nur in diesem einen Jail eben und kommt da nicht raus. Zumindest nicht ohne weiteres. Und die Security des einen Systems betrifft halt nicht automatisch die Security
also
des
anderen. Also dieses Schöne, was man auch mit Virtualisierung eigentlich quasi.
Virtualisierung bezieht sich halt im Wesentlichen auf die Prozessoren, wo du halt wirklich einen Computer virtualisierst. Und
genau, also da kann
Zonen
ich dann
und Jails sind eigentlich mehr, dass nur das Betriebssystem virtualisiert wird.
Also ja,
dass du scheinbar mehrere Betriebssysteminstanzen läufst, obwohl es eigentlich nur eine ist.
Und kann ich dadurch dann auch besser Arbeitsspeicher und Prozessorleistung und sowas verteilen? Oder?
Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Vor allem ist es so ein Security- und administrativer Fragestellung. Und Jails, zum Beispiel bei FreeBSD, haben heute noch so diverse Einschränkungen, dass zum Beispiel kein Localhost, kannst kein IPv6 machen und so. Mhm. Das wird sich halt irgendwann nochmal ändern. Aber die Zonen bei Solaris haben halt diese Einschränkungen so in der Form, soweit ich das gehört habe, nicht. Aber okay, das ist ja eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage war ja, sollte Apple Sun übernehmen?
Nee.
Warum nicht?
Warum nicht? Also das werden sie auf gar keinen Fall
nicht
machen.
Apples Ding, nur Business-Zeug irgendwie, das würde, weiß nicht.
Na, Business-Zeug ist schon Apples Ding, aber es...
Nee, so richtig Business-Kunden, also so Unis und große, dicke Firmen, die voll viel Rechenpower, IO-Power brauchen.
Na, aber Apple kauft generell nicht so richtig große Firmen auf, oder? Die so ein komplettes Produktportfolio haben.
Die erfinden lieber was Neues und bauen das selber auf und entwickeln den Markt von alleine. So.
Und Sun ist ja nun auch eher eine Firma auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, wenn mich nicht alles täuscht.
Naja, Sun hat schon ein Geschäftsmodell. Sun macht halt Enterprise.
Genau, die verkaufen diese tollen Server. Ja, aber so richtig.
Nicht nur die tollen Server, die haben auch Java zum Beispiel erfunden, du wirst dich erinnern, das durchaus weite Verbreitung hat. Also
Java, ja, ich erinnere mich.
Sie sind da.
Verkaufen sie das auch mittlerweile?
Sie sind in gewisser Hinsicht da auch fett im Geschäft. Nein, Java ist ja jetzt weitgehend unter freien Lizenzen verfügbar. Nicht? Bloß verkaufen tun sie natürlich trotzdem noch eine ganze Menge. Sehr viel, was da dranhängt. Dienstleistungen, pipapo, sie werden auch noch Produkte haben, für die Geld genommen werden, die dann auch auf Java basieren. Also Java ist mittlerweile eine Enabling Infrastructure oder eine Enabling Technology.
Mhm.
So, sicherlich sind die Rechte an Java haben auch einen gewissen Wert.
Na, ohne Frage.
Ja, also das ist durchaus auch etwas, woraus man noch Geld machen kann, wenn man halt versteht, wie.
Mhm.
Inwieweit das jetzt Sun selber gelingt, darüber kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein. So richtig gut geht Sun auf jeden Fall nicht. Also so der Aktienkurs hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Und auch wenn sie weitgehend mit ihren Grundvisionen so falsch nicht ganz gerechnet haben, gelegen haben, ich erinnere nur an dieses The Network is the Computer Ding, ja, wo sie
Das war dieses vor 10 Jahren, als sie so gesagt haben, wir bauen kleine Mini-Boxen, die gar nichts können und nur Java können und man kann einen Bildschirm anschließen und Tastatur und damit ein Netzwerkkabel.
Genau,
und damit
hat das sich war im Prinzip Salat. Und das war auch eine nachvollziehbare Vision. Im Prinzip ist das der alte Unix-Traum.
Mhm.
Der Unix-Traum sagt, du hast halt dicke Server und du benutzt das dann eben über Terminals.
Also eigentlich ist es das, was heute unter dem schönen Namen Cloud Computing ein bisschen verbrämt wird, so ein bisschen auf so eine neue Art.
Naja, jein.
Aber ein Zacken radikaler.
Ist noch mal eine andere Geschichte, würde ich sagen. Aber grundsätzlich war es halt einfach die Idee von Lightweight Terminals.
Mhm.
So. Die sich in gewissen, also in manchen Bereichen macht das ja auch durchaus Sinn. Also früher, wenn du Unix in der Firma hattest, dann hast du halt deinen dicken Unix-Rechner irgendwo in der EDV-Zentrale stehen und dann hast du überall V24-Kabel gelegt und dann hast du da irgendwie 10, 20 Terminals dran. Und da lief dann halt irgendwie die Kassensoftware. Und tatsächlich ist es ja auch so, selbst wo heute überall Windows steht, hast du dann häufig Programme, die dann eben auf die zentrale Datenbank zugreifen und du hast dann eigentlich auch nur deine Eingabemasken und du replizierst eine ganze Menge der Funktionalität wiederum auf diesen Clients, die selber alle sehr viel Geld kosten und am Ende landet es sowieso zentral auf dem Server.
Na, dann, oft hast du das ja auch
so war ja so dann die Aussage von Sun, dann könnte man es doch halt auch gleich auf dem Server laufen lassen und du exportierst eigentlich nur noch das User-Interface.
Mhm.
Diese Vision ist ja auch so nichts Neues, sondern das hat sich dann mit HTML ja dann eigentlich auch nochmal so gebracht. Das war
aber mit einem ganz simplen X-Server, muss man ja auch mal sagen. Also Unix ist ja, kann ich ja auch auf ein komplett anderes Display rausschießen.
Es gibt alle möglichen Level und deswegen gibt es auch keine einfache Art Antwort. Nicht wahr? Also vom HTML-Formular, wo du ja im Prinzip auch direkt auf dem Server arbeitest.
Ja, Web-Apps gehen ja auch wieder in die Richtung eigentlich.
Genau, nicht wahr? Trotzdem hast du dann aber auch immer wieder den Bedarf, du willst dann doch ein komplexes User-Interface haben, du willst es lokal einfach machen, du willst Offline-Storage haben. Das ist ja das, was wir jetzt auch gerade im Webbereich sehen, nicht wahr? Immer mehr JavaScript, immer mehr Frameworks, die dann in deinem Webbrowser laufen, die Möglichkeit offline zu sein, weil man eben auch nicht unbedingt immer online ist. Das Internet ist halt nicht unbedingt immer da, gerade im mobilen Bereich und so weiter. Von daher ist das auch ein Moving Target. Und am Ende hat sich in den letzten 10 Jahren tatsächlich einfach der Desktop gehalten. Der Desktop ist das erfolgreichste System der letzten 10 Jahre gewesen, mit Windows und ein Stück weit eben auch wieder mit dem Mac. Die Leute wollen dann doch in der Masse, im Consumer-Bereich zumindest, wollen sie halt full-featured Computer haben. Und der Trend zu leichtgewichtigen Geräten ist halt jetzt wieder mal was Neues. Mit diesen Netbooks haben wir das so ein bisschen, ja, dass man sagt, ich verzichte auf Komplexität und gehe mehr darauf, dass ich eigentlich nur noch Serverdienste mache. So, ich benutze das Web, ich habe meine Mail zentral und mehr benutze ich auch nicht. Wie auch immer. Die eigentliche Frage war ja, sollte Apple Sun übernehmen? Und das kann man, glaube ich, ganz einfach mit Nein beantworten, denn das Businessmodell, der Kundenkreis, die Produkte von Sun sind für Apple vollkommen uninteressant. Also das ist einfach nichts, wo Apple was von hätte. Abgesehen davon müssten sie sich dann mit so Restrukturierungsmaßnahmen beschäftigen und irgendeinem Quatsch. Und im Prinzip müssten sie auch das Businessmodell von Sun retten. Das überlassen sie, glaube ich, dann schon lieber Sun selber. Weil Interesse hat Apple eigentlich derzeit nur an verschiedenen Technologien, die Sun produziert. Und die nutzen sie ja auch. Also mit ZFS ist es jetzt, glaube ich, so die dritte Sache oder so.
Was noch?
Die vierte, na, Java ist ein fester.
Java ist doch eigentlich wieder.
Java ist ein
ziemlicher Stiefkind. Spielt nicht mehr die große Rolle, aber ist immerhin noch dabei.
Auch die, da gab es nochmal eine Java-Bridge für den Xcode auch irgendwie. Ist doch alles wieder entfernt worden.
Ja, das haben sie aufgegeben. Sie waren ja mal eine Weile der Meinung, dass Java für sie eine strategische Entwicklungsgeschichte sein kann. Ich meine, das stammt ja noch aus den Anfängen von macOS X, wo eben noch gar nicht so klar war, dass sie mit ihrem Coco wirklich wieder so nach vorne schießen.
Naja, man muss ja auch mal sagen, Next, Apple hat ja dafür damals auch Next aufgekauft und Next hat ja eine sehr wichtige Software, WebObjects. Die wir vielleicht,
oder auch nach Java umgestellt, ne?
Die auch auf Java portiert worden ist und dann Complete Java war. Also früher brauchte man ja Next-Maschinen, um WebObjects überhaupt starten zu können. Und irgendwann haben sie ja daraus dann eine Java-Version gemacht, die auf so ziemlich allen läuft. Und WebObjects ist ja auch durchaus bei Firmen wie, ich weiß nicht, ob heute noch, aber damals Amazon hat das, glaube ich, eingesetzt.
Genau, aber jetzt nicht zwei Sachen, jetzt aber zwei Sachen nicht verwechseln. Das eine ist macOS X und das andere sind sonstige Produkte. WebObjects ist etwas für den Server. Und im Servermarkt hat Java gewonnen. So, das kann man soweit sagen. Also zumindest vorerst, nicht wahr? Im Enterprise-Bereich besonders, aber auch bei vielen komplexen Webanwendungen. Da willst du einfach, kannst du einfach mit Java viel besser diesen ganzen Mumpitz zusammen integrieren. Aber jetzt in macOS X und was für Apple wirklich auch jetzt das relevante Business ist, weil diese Serverseite ist für Apple kein relevantes Business, da spielen Sun-Technologien halt einfach nur hier und da eine Rolle. Ich meine, es gibt ein paar ganz wichtige. ZFS haben wir schon hier mehrfach ausführlich dargelegt. Denke ich mal, ist ganz strategisch sehr wichtig. Aber sie haben ja jetzt auch mit Leopard Words are failing me. Wie heißt noch gleich? Der Kernel Trace.
Genau, dieses.
D-Trace.
D-Trace, genau.
Das ist auch von Sun, ne?
Die D-Trace-Funktionalität, das kommt halt von Solaris. So, das haben sie halt eingebaut und das ist etwas, womit man einfach sehr effektiv Debugging betreiben kann auf Systemlevel.
Das GUI dafür auf aktuell heißt jetzt Instruments oder X-Ray?
X-Ray sollte es mal heißen.
Und dann haben sie es nach Instruments umbenannt.
Jetzt nennen sie das so wie Instruments. Genau, jetzt hast du da so deine Instrumententafel, mit dem du eben das Ganze machen kannst. Also da sieht man auch, dass Apple in der Lage ist, sich schwer ins Zeug zu legen, wenn so eine Technologie für sie relevant ist, das dann eben auch voll zu integrieren. Also D-Trace, Java und ZFS. So, aber deswegen müssen sie es dann nicht kaufen. Das eigentliche Gerücht, was ja derzeit durch die Gazetten geht, ist ja...
Weil muss man ja auch schon ZFS, deswegen muss man da nichts kaufen, weil es ja frei. Also
ja, ja.
Naja, aber man will unter Umständen die Weiterentwicklung in seinen Finger bekommen.
Aber da werden die schon entsprechende Deals haben und eine von den Apple-Programmierern, diese Noel Dellafano oder wie sie heißt, arbeitet ja schon bei Apple, also so ist ja nicht.
Ja, im Zweifelsfall, also sollte jetzt Sun wirklich komplett vom Planeten verschwinden, was nicht passieren wird, dann müssen die Programmierer am nächsten Tag auch wieder irgendwo arbeiten.
Ich glaube, die ZFS-Programmierer haben kein Problem, irgendwie das einen Arbeitgeber zu finden.
Das glaube ich auch nicht. Also wenn irgendjemand wirklich keine Sorgen hat, dann... dann sind es irgendwie die ganzen ZFS-Leute. So, aber wer will denn jetzt eigentlich Sun kaufen?
Na, IBM wollte und hat sich aber ganz schnell wieder zurückgezogen. Wobei ich mal überlegt habe, wenn...
Da glaube ich ja noch nicht so ganz
dran. Als riesengroße Firma würde ich natürlich auch immer erstmal so tun, als wenn ich Interesse hätte. Erstens drückt es den Preis hoch, falls meine Konkurrenten den Laden kaufen wollen. Dann kann ich es denen halt schon mal ein bisschen teurer machen. Alleine dadurch, dass ich Interesse zeige. Zweitens, weil ich nicht will, dass meine Konkurrenz den Laden so schnell kauft. Zeige ich halt auch Interesse, weil das die ganze Sache halt in die Länge zieht und für die dauert es immer länger, bis sie den Laden kriegen. Also die spielen da auch ihre Spielchen.
Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass IBM Sun kaufen will.
Ja?
Ja.
Meinst du?
Naja klar, weil das ist ihr Business. IBM ist Enterprise.
Ja, aber es muss natürlich auch, darf ja nicht zu teuer sein.
Ach, natürlich darf es nicht zu teuer sein. Die Frage ist ja für Sie einfach, können Sie mit Sun im Portfolio etwas besser tun, als Sie es derzeit tun können?
So, und können Sie?
Naja, ich stecke nicht jetzt in den Köpfen von IBM, aber wenn ich mir halt anschaue, was für IBM der Markt ist, dann ist das halt erstmal Enterprise und da gibt es zwischen IBM und Sun einfach mal großflächige Überschneidung. Ja? Eine Welt ohne Sun ist ein Konkurrent weniger.
Ja.
Andererseits ist zum Beispiel Java für IBM ein echt großes Thema. Die haben also sehr viel investiert in Java-Technologie, auch in Linux, nicht so sehr jetzt in Solaris, auch nicht in BSD, an der Stelle passen sie halt nicht so gut zusammen, aber eben sehr wohl in Java. Das kann durchaus ein Punkt sein. Wenn jetzt IBM Sun kauft, dann ist Java eine IBM-Technologie. Und das heißt, IBM leitet den Weg, wohin es geht mit Java im Enterprise-Business. Und ich glaube, das ist so eine Art Einfluss, den sie schon gerne hätten. IBM ist schon einfach immer gerne mal der Chef. Und von daher würde es, glaube ich, ganz gut passen.
Letzten Aber so Endes, ganz hier so als unten Endanwender hört man von IBM ja eigentlich nichts mehr, oder?
Nö, nicht so viel.
Also
aber vielleicht ist der Grund ja auch ZFS.
Verkauft. Kann auch sein, aber dazu muss man Sun nicht kaufen, glaube ich.
Naja, man muss aber vielleicht Sun kaufen, um Sun dazu bringen, ZFS unter GPL zu releasen. Und nur dann kannst du es nämlich in Linux einbauen. Und IBM setzt sehr breitflächig auf Linux. Und bei Linux zeichnet sich es nicht ab, dass demnächst sowas kommt wie ZFS.
Also nicht eine große Firma wäre, ich würde nicht ZFS kaufen, damit ich den Linux-Leuten vor die Füße werfe. Die haben so viel 1000 File-Systems, das geht doch da völlig unter, die kloppen sich doch so schon gegenseitig.
Wenn IBM das selber portiert, dann kann denen das vollkommen schnurzegal sein, dann haben sie einfach diese Technologie.
Also ich glaube, da wäre Apple echt ein besserer Käufer für ZFS, weil die benutzen es wenigstens dann dediziert und bei Linux ist
Apple
so.
Apple muss es nicht kaufen, weil für Apple ist vielen. Aber Apple muss es nicht kaufen, weil es ist BSD lizenziert.
Ja, da muss man auch nichts dran ändern. Die bei Linux, die wollen das eh nicht.
IBM will es vielleicht. Gucken die bei Linux, mal. Ich meine, da gibt es mehrere. Da gibt es halt die Szene und dann gibt es die Firmen. Und ich glaube, dass ZFS schon ein guter Grund sein kann, Sun Hardware zu kaufen und nicht IBM Server.
Hm.
Ich meine, was würdest du machen, wenn du eine große Firma wärst und du musstest jetzt mal irgendwie deine Datenbestände irgendwie sichern? Was würdest du kaufen? Du würdest losrennen und du würdest ZFS kaufen. Und dann gehst du zu IBM und sagst, guten Tag, ich hätte gerne mal einmal eure Linux Server mit ZFS. Und dann sagen die, ja, wissen Sie, also aber man muss das ja nicht so genau nehmen.
Ich will ja gar kein Linux.
Wenn du ein Enterprise bist, dann fragst du nicht nach Linux, sondern dann gehst du zu den drei großen Buchstaben oder zu den anderen drei großen Buchstaben. Und dann fragst du halt einfach, wie viel von den 30 Buzzwords, die du auf der letzten CeBIT von deinem Manager diktiert bekommen hast, hier abhaken kannst. So. Und dann steht da halt irgendwo das Buzzword drauf, muss Daten sicher speichern können, bla.
Das ist ja total das so. Passwort.
Naja, du weißt schon. Also halt, wenn da nicht sogar ZFS steht. Ja, das kann ja durchaus sein. So, was weiß ich. Wir müssen unsere Daten mit Checksummen sichern. Punkt. Und wir müssen irgendwie Pool-Management haben und das muss irgendwie alles funktionieren. Was haben Sie denn da im Angebot? So.
Nicht.
Ja, dann haben wir einfach mal gar nichts.
Die schicken mich zu EMC-Quadrat oder zu NetApp. Die haben das ja auch alles, kostet halt nur.
Gut, aber ich denke, dass auch Suns Java-Welt da eine große Rolle spielt. So, und dass halt unter Umständen da in dem Sun-Portfolio für IBM irgendwas zu holen ist. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt für große Dinger da jetzt von Sun verkauft werden, die halt wirklich fürs Business relevant sind. Das keine Ahnung. Das muss auch nicht unser Thema sein.
Na,
kurz gesagt,
die erste
von 58 Fragen haben wir jetzt hier. Somit
bei. Die erste von 58.
Oh, das könnte noch ein langer Podcast werden, ne? Ich schlafe noch mal eine Runde.
Ja, ich meine, was hier so relevant ist, ist übrigens auch die gleiche Person. Kongo. Kongo fragt gute Fragen, finde ich. Was kann macOS denn von anderen Betriebssystemen lernen? Oh, oh. Das führt weit.
Nix. Pff,
was? Das glaube ich ja nicht.
Na doch, weil klar, man könnte ja sagen, es muss alles viel besser und schneller werden und so, aber ich glaube, jedes OS hat halt so seine Stärken und seine Schwächen. So. Und die Stärken, glaube ich, von OS X ist halt die leichte Bedienbarkeit für den End-User. Gar nicht mal so für den Power-User, da hat es halt auch schon so seine Mängel, aber so für meine Mama, würde ich mal behaupten. Obwohl, die kriegt immer noch keinen, aber das hört die jetzt ja auch nicht, weil dann müsste ich die supporten, habe ich keinen Bock. Jedenfalls, da sind die Stärken. Wenn man jetzt versucht, noch andere Stärken mit ins Boot zu holen, ich glaube, man kann nicht alle Stärken gleichzeitig haben, das wird schwierig.
Alle nicht, aber das darum, geht ja nicht darum, dass es alle geht, aber ich meine, bestimmte Sachen könnte ich mir zum Beispiel schon gut vorstellen, was man sich bei anderen Sachen abgucken kann.
Ja, sag mal was.
Na, zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Ubuntu Linux nimmst oder auch so ein FreeBSD, da kannst du halt so von der Kommandozeile aus dir halt das System so hochziehen, wie du es brauchst. Also du hast einfach den, genau, die Konfiguration, die Customization, die Verschlankung des Systems auch und auch das Zurechtbiegen auf den konkreten Bedarf. Und das kannst du halt auch automatisieren.
Power-User-Feature, ne?
Ja, das ist ein Power-User-Feature, aber das mag ja dann am Ende des Tages auch irgendwann mal relevant sein.
Also, Aktualisierbarkeit finde ich ein spannendes
also
Thema.
Also dieses Problem ist, dass die ganze Command-Line ist halt disjunkt von dem, was in der Oberfläche ist.
Na, nicht ganz. Es gibt dieses Default, mit dem man alle Preferences schreiben kann, weil es ja alles XML. Dann für dieses
aber wenn ich jetzt eine neuere Version von Perl haben will,
ja,
dann kann ich nicht das Perl in place, also ich kann dem OS nicht sagen, aktualisiere mal diese Komponente. Ich meine, das machen sie dann wahrscheinlich auch wieder mit.
Weil gibt's halt einfach gar nicht als Update, richtig? Aber es ist ja so, wenn bei FreeBSD, sagen wir mal, denn das neueste Perl nicht in den Ports auftaucht, kannst du da auch erstmal nichts machen. Klar, du kannst dann das Perl von Hand runterladen und selber installieren, und dann kommt es aber mit deinen Ports durcheinander. Und das kannst du auf OS X auch machen. Also du bist da immer abhängig von dem Port-Maintainer. Und in dem Fall hier ist es bei OS X halt Apple.
Naja, aber es gibt...
Hast du eigentlich auch recht.
Es gibt für Ubuntu und Konsorten gibt es halt dieses Paketverwaltung, die wir alle ja...
Ja klar, weil da Hoshi sitzen, die auch kein Leben haben und den ganzen Tag irgendwie ihre Ports maintainen und
nee,
so.
Aber es ist doch super zu wissen, also wenn es eine zentrale Infrastruktur für sowas gibt, wo ich einen Befehl habe in meinem Betriebssystem und alle meine Programme sind auf dem Stand.
Na, das gibt's ja bei Mac. Das heißt Software Update.
Das geht nur für Apple-Programme.
Ja, das stimmt allerdings.
Und das geht nicht für Third-Party-Programme. Und das finde ich ein bisschen schade. Da könnten sie sich eine Scheibe von abschneiden.
Aber dafür gibt es ja eigentlich die Darwin-Ports, oder? Es ist ja das Package-System so.
Ja, also okay.
Und dafür haben sie alles Sparkle und das ist das
drin. Es war nicht das beste Beispiel.
Ja.
Fällt mir noch ein anderes ein?
Genau.
Also ich finde, da können sie was lernen. Das ist doch ein super Beispiel, wo sie was von anderen Betriebssystemen lernen könnten.
Besseres Port-System. Ja, vielleicht.
Also
eins von Apple halt maintained, aber das haben die ja mehrmals angefangen. Es gab ja auch bei 10.3 oder irgendwann gab es ja für dieses Darwin Ports mal sogar ein Installer GUI. War mit irgendwie dabei beim ja. System, bei irgendeiner Beta vorher.
Ja, im System war das dabei?
Ja.
Okay.
Richtig mit GUI und so hast du geklickt und hatte das alles, was du sonst irgendwie komisch, was auch mal bei den Darwin Ports eingestellt werden musste.
Also ich weiß, dass bei Darwin Ports ein GUI gibt, aber dass
mit das System war mitgeliefert wurde. Bei Apple mit dabei und das wurde aber irgendwie wieder eingestellt. Und dann haben sie es irgendwie gelassen. Es kann auch sein, dass es der Vorgänger von Darwin Ports war, weil wir haben ja auch schon mehrmals gewechselt jetzt, oder?
Nein. MacPorts heißt es jetzt.
Ja.
Das war mal Darwin Ports und jetzt heißt es MacPorts.
Okay, bei vielen Seiten steht immer noch Darwin Ports.
Ja, sicherlich. Aber jetzt heißt es einfach MacPorts und hatte ich ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, seit der letzten Release so, die 1.7, also jetzt kann man es richtig benutzen.
Ja.
Funktioniert jetzt ganz, ganz gut mit dem Upgrading und so weiter. Naja, okay, ich habe jetzt keine gute Antwort darauf.
Ich habe noch was, also was sie sich von eigenen Betriebssystemen lernen könnten, und zwar vom iPhone-Betriebssystem, den App Store. Den könnten sie in irgendeiner Form gerne mal auf Mac portieren. Also ein schönes, einfaches Prinzip, mit dem ich, um Entwicklern Programme zu verkaufen, also damit ich als Entwickler meine Programme schön einfach einstellen kann und ich mir keine Sorgen um den Vertrieb machen muss.
Mit Seriennummernverwaltung und mit irgendwie gelockt aufs System?
Also ich möchte noch gerne Alternativen dazu haben. Ich möchte nicht, dass es wie offiziell auf ein iPhone ist, dass ich nur darüber kaufen kann, aber als zusätzliche Möglichkeit, um mir Programme runterzuladen, finde ich das großartig.
Ich glaube, ich würde das auch gut finden. Vor allem würde ich das als Entwickler gut finden.
Total.
Weil natürlich für die Entwickler ist gerade dieser ganze Aufwand der Distribution, Bewerbung und vor allem so dieses Einkaufen lassen, ist natürlich ein echtes Ding. Aber es müsste sehr viel mehr können als der App Store auf dem iPhone. Also allein schon diese Beschränkung, eine Applikation, ein Gerät, wäre so nicht zu halten. Du müsstest halt auch so diese Funktionalität der Lizenzierung auf mehrere Systeme mit drin haben, mit der Möglichkeit halt ein System rauszunehmen und wieder reinzunehmen.
Also eher so wie bei iTunes, würde ich mal sagen, das Ganze machen. Ich finde auch, es müsste zum Beispiel besser verlinkbar sein. Was mir im App Store ein bisschen fehlt, ist, irgendwie ist der Kontakt zwischen, beim App Store, der Kontakt zwischen Entwickler und Nutzer komplett flöten, weil der App Store tut gerne so, als ob er die einzige Instanz wäre. Natürlich wird der Name des Entwicklers nochmal erwähnt. Das könnten sie ruhig ein bisschen besser machen. Also da kann man noch eine Menge lernen, aber so dieses prinzipielle Prinzip, also ich finde es immer ein bisschen schade, dass bei Programmen, die es sowohl fürs iPhone als auch für ein Mac gibt, ist es gerne so, die iPhone-Version kostet $1 oder
2 und die Mac-Version kostet dann $10 oder $20. Und ich glaube, das ist eine Menge dem geschuldet, dass es einfach nicht so ein schönes Einkaufsprinzip gibt.
Das ist halt mal die Frage, ob wenn man ein Mac-Programm auch für einen Dollar anbietet, also da muss man natürlich auch sicherstellen, dass es auch über so einen Shop easy gekauft werden kann, sonst geht es ja auch irgendwie unter, aber ob vielleicht nicht dann so für kleine Billigspielchen auch plötzlich 100.000 Mac-Freaks irgendwie für 3 Tage dieses Spiel irgendwie zocken, dafür diesen $1 bezahlen und der am Ende mehr verdient, als wenn er es irgendwie für 10, $20 verzockt und ja, das ist halt nur so ein paar kaufen, weil wer kauft schon so ein Minispiel für $10, macht ja niemand. Also diese Mini-Apps sind schon eigentlich, oder die Mini-Preise, ist schon wichtig eigentlich.
Na, wie toll das funktionieren kann.
Also stell dir vor, Desktop Tower Defense, im Club geht's gerade wieder voll los,
ja.
Würde irgendwie so $1-2 kosten, das würde doch jeder kaufen. Du bist sofort angefixt bei diesem Game.
Ja.
Und jetzt ist es halt ein Flash-Spiel, okay, aber.
Also ihr kennt ja vielleicht.
Sehe ich genauso.
Kennt ja also vielleicht so Dienste auch. Wie MacZot, heißt das, glaube ich, wo man Programme. Die so für einen Tag immer ein Programm sau billig anbieten. Und ich habe
Zot.
M-Z-O-T.
Ich mache unsere Hörer erstmal Desktop Tower Defense süchtig mal gucken, erstmal den Link reinschmeißen. Okay.
und dieses, ja, also zum Beispiel, oder Mac Heist gibt es ja auch jetzt gerade, läuft aktuell, glaube ich, noch. So dieses mal wieder so und so viele Programme für $39.
Hast du es gekauft?
Ich habe es nicht gekauft, weil irgendwas mit meinem PayPal-Account nicht hingehauen hat. Ich habe keinen blassen Schimmer.
Was. Ist es denn jetzt vorbei schon?
Ich hoffe noch nicht. Ich hoffe, das läuft noch. Mac Heist läuft nicht mehr.
Läuft nicht mehr. Ich habe es gekauft übrigens.
Du hast es gekauft?
Ja, aber ich habe es erst gekauft, nachdem Boings TV freigeschaltet war. Ich wollte es nicht gewesen sein.
Wie, du wolltest es nicht gewesen sein?
Naja.
Wer ist frei?
Bin mir nicht so sicher, wie gut das jetzt für diese Entwickler eigentlich wirklich ist.
Also ich habe mal mit einem Entwickler gesprochen, dessen Programm über MacZot verkauft worden ist. Und der meinte, also es ist unglaublich. Also es läuft ungefähr so rauf, dass man ungefähr die Hälfte oder ein Drittel von dem das kostet, was es normalerweise kostet. Also wenn ich es über die Webseite koste, kostet es gerne mal $30 und ich krieg's dann bei MacZot für $10. Davon bleibt dann mindestens die Hälfte bei MacZot. Und also sozusagen, es kommt höchstens ein Viertel beim Entwickler tatsächlich an.
Aber er verkauft halt viel mehr.
Aber er verkauft an einem Tag so viel wie sonst nicht in 3 Monaten. Und du hast natürlich am Ende trotzdem den ganzen Support und so weiter. Also du hast dann eine viel größere Kundenbasis, die auf einmal auf dich einstürzt und die auf einmal alle ihre Probleme haben und sowas, was das Ganze wieder ein bisschen fishy macht. Aber sie haben am einen Tag eben einen Umsatz von $4,000 gemacht.
Naja gut, sowas. Aber es kommen ja auch noch mehr Sachen dazu. Es ist ja nicht nur, wie viel du da sozusagen jetzt verdienst im ersten Schub, sondern du musst ja danach auch für diese ganze riesige Kundenbasis theoretisch Support anbieten.
Genau.
Also das zieht ja auch noch Kosten nach sich, wo du halt einfach pro Nase weniger eingenommen hast.
Aber auch Gewinn eventuell, wenn die dann auf die nächste Version updaten und so, weil sie es wirklich cool finden.
Kann sein, muss aber nicht.
Und viele davon, ich denke mal auch, dass viele davon, die bei Mac Heist kaufen, also wirst du jetzt alle Programme benutzen, also nur bestimmte.
Man nutzt da höchstens einen Bruchteil von.
Ja.
Haben sozusagen viele Programme von dir so einen minimalen Anteil bekommen, aber du nutzt das gar nicht, machst auch bei denen keinen Stress und so weiter und so fort. Also klar, ich denke mal schon, dass es schon...
Klar. Dann muss man allerdings auch noch sehen, dass es ja auch noch so einen Marketing-Aspekt gibt. Und zum Beispiel... ist es eben so wie in der gesamten Produktwelt, Dinge wollen auch manchmal ihren Preis haben. Ja. Und wenn du halt ein Programm, was einen gewissen Wert hat, in so einem Bundle anbietest, ja, was weiß ich, im Falle von Boings TV, was ja schon so etwas umfangreichere Software ist, die kostet dann irgendwie $200 normalerweise. Und auf einmal soll es nur noch ein Bruchteil von $39 wert sein. Dann denken sich natürlich alle Leute, die jetzt irgendwie davor stehen, so, ach, da warte ich doch mal lieber, bis das mal wieder für 2,50 Euro angeboten wird. Offensichtlich kann diese Software ja nicht so viel wert sein.
Der ist ja anscheinend offensichtlich auch nicht so, sonst hätte der Boings-Typi das ja nicht bei Mac Tyson mit reingegeben. Wenn er
naja, jetzt bist du aber schon in dieser Denke, obwohl es durchaus sein kann, dass die Software das wert ist.
Ja. Also du hast die ja gekauft, weil 200 waren anscheinend zu teuer, du wolltest es irgendwie billiger haben. Und jetzt
was nicht heißt, ja gut, ich meine, derzeit habe ich jetzt keine konkrete Anwendung dafür, weil ich mache keine Videopodcasts.
Aha, also hat er schon wieder Geld verdient, obwohl du es eigentlich sonst nie gekauft hättest.
Sicherlich, also aber ich sage ja, Geld ist nicht alles.
Ja.
Ja, sondern es ist halt auch noch die Supportfrage, es ist auch noch später die Frage, wie schneidet das Projekt in the long run ab, weil davon werden die sich auf jeden Fall nicht ernähren können. Ja, also dieser Umsatz, den sie jetzt hier gemacht haben, und das sind, was weiß ich, wie viele Lizenzen sind darüber gegangen? 80, 100.000?
Irgendwie.
So in der Größenordnung, 80 oder?
Bis 100.000, würde ich mal sagen.
Ja. So, ja. Kann es sozusagen sein, dass jetzt ihr Markt auch leer ist? Ja, dass sozusagen alle Leute, die durchaus erwogen haben, Boeing's TV auch für den vollen Preis zu kaufen, weil das ist ja auch noch relativ neu.
Ja.
Ja. Dass die jetzt gesagt haben, ach schön, super, $39 habe ich jetzt irgendwie gekauft, so, und ihnen sind halt jetzt 300 oder 400 oder 500 Customer entgangen, die sehr wohl auch $200 dafür bezahlen.
Also es sind irgendwie 10 Programme, ja. Das heißt, von den $40 geht die Hälfte an den MacHeist-Macher und die anderen $20 werden auf 10 Programme verteilt, also $2 pro Programm oder wie?
Na, wobei da Boeing's TV wird dann ein bisschen mehr abkriegen, das wird auch nicht so, das wird auch nicht aufgesplittet, wie das ist. Also das ist, das verhandeln die unter sich. Ich nehme an, dass die relativ, also es wird
so. Muss ja aber irgendwie so ungefähr so sein, denn wenn er mehr kriegt, kriegt er 3, also viel mehr kann es ja dann nicht sein.
Also ich würde sagen, er kriegt so $3 bis $4 kriegen die pro Version.
Anstatt 200, das ist schon ganz schön krass.
Und, aber wenn man bedenkt, dass die jetzt mal eben dafür, sagen wir mal, nehmen wir mal, es sind 100.000 Lizenz verkauft worden, weil es sich einfach rechnet, dann haben die mal eben $300,000-$400,000 Umsatz gemacht.
Ist und wahrscheinlich wirklich mehr als irgendwie.
Und dafür hätten sie einige Lizenzen verkaufen müssen, so regulär. Und was bei mir zum Beispiel der Fall ist, das sind ja oft dann bei Mac heißt nicht upgradebare Versionen. Also ich habe nämlich zum Beispiel mal das Programm Jummy FTP, heißt das.
Da hat einer ein Interview gepostet mit dem Boeings.
Also da habe ich mal hier Jummy FTP war bei Mac heißt dabei und ist ein FTP-Client, von dem ich vorher nie was gehört hatte und hätte ich mir auch nie gekauft, weil da gibt es ja üblichen Transmit und Transmission und auf die war ich fixiert und ja, und dann hatte ich den dann rumliegen und dann habe ich ihn mal benutzt und fand ihn gar nicht schlecht und er konnte plötzlich das, was ich wollte und seitdem bin ich Jummy FTP-Nutzer und dann kam irgendwann die nächste Version und mit der war ich wegen meinem Bundle-Angebot, war ich dann außen vor und dann habe ich mir das Programm die Vollversion gekauft. Also insofern, so kann es natürlich auch gut laufen, dass wir jetzt wissen, in 2 Wochen kommt die Version 1.5 oder in 2 Monaten und vielleicht können wir genug Leute anfixen. Und wer da nicht angefixt ist und sagt, ja, ach Gott, wegen der $200, der hätte es wahrscheinlich sowieso nicht gekauft.
Naja, gut.
Aber das meine ich auch gar nicht. Also ich finde, dass Software generell, also nicht generell billiger werden müsste, aber es gibt so Programme, wenn ich mir zum Beispiel Adobe Photoshop angucke, das ist, was kostet dieses Creative Studio? Irgendwie 2.000 € oder sowas, das ist ein absurder Preis. Und ich finde, die
hat. Ja, aber es ist ja auch wirklich eine Monster-Software. Also es ist wirklich eine Profi-Software. Normalsterblicher braucht eigentlich nicht so ein Riesending.
Ja, aber ich kenne jetzt, glaube ich, unglaublich viele auch Profis, die es als Raubkopie einsetzen, weil es so teuer ist und sich so unglaublich schwer rentiert.
Ja.
Ich glaube, die könnten durchaus mindestens zehnmal so viele Nutzer haben, wenn die Software ein Zehntel des Preises kosten würde. Und sie würden sich dabei nicht viel kaputt machen.
Aber die Debatte ist auch schon so alt wie der 64er. Also, das war schon immer so, dass die User dann immer sagten, wenn sie es billiger machen würden, würden mehr Leute das verkaufen. Ich denke, die wissen schon genau, wo so ihr Preis sein muss.
Nö, das glaube ich, gerade bei Adobe, die wissen das überhaupt nicht. Die haben schon immer 2.000 € dafür genommen.
Du meinst, du weißt es besser.
Ich glaube, ich weiß das besser, ja. Und zwar einfach aus dem Grund, weil. Das
glaube ich allerdings nicht.
Na, man sieht doch, wo sich so die Preise auf dem iPhone einpendeln.
Aber das sehen die doch auch alle, sind doch Profis. Ich meine, Adobe ist inzwischen wie viel Milliarden Dollar
Company. Komm, ja, und genau das macht Firmen so unglaublich beweglich. Das ist, ich glaube, die wissen.
Aber guck mal, die sind auf jeden Fall auch auf Gewinnmaximierung ausgelegt. So, wenn die wüssten, wenn wir mehr als die doppelte Anzahl verkaufen, dann würden die das doch machen.
Nee, da müsste sich einer hinstellen, müsste sagen, wir könnten vielleicht 10% mehr Gewinn machen, wenn wir das Programm zu einem Zehntel des Preises verkaufen. Wenn's klappt, dann klopft mir, wenn ich Glück habe, jemand auf die Schulter und sagt, wow, wir haben 10% mehr Gewinn gemacht. Wenn's schief geht und wir deswegen nur noch halb so viel Gewinn machen, dann bin ich meinen Job los. Also halte ich lieber die Schnauze. So sieht das auch in großen Firmen aus.
Glaube ich nicht. Ach. Also dafür haben die doch zum Beispiel das Photoshop Express und lauter so eine Schnickschnack-Software, wo Photoshop. Die das auch schon so ein bisschen.
Photoshop, meinst du dieses Elements oder meinst du diese
Express, da gab es doch so eine kleine Mini-Version von Photoshop, oder?
Das also heißt nicht Express. Elements heißt das immer bei Apple. Photoshop Elements, ja. Das ist oder eine so. Andere Software.
Das ist eine komplett andere Software, hat überhaupt nichts
und mit Photoshop. Von Photoshop tun. Selbst gibt es keine so abgespeckte Version?
Nee.
Nicht, ich glaube aber trotzdem, dass die schon da irgendwie ihre Business-Dinge machen. Natürlich perfekt kannst du den Punkt auch nicht treffen, aber die bewegen sich schon da, wo es schon so hinhaut.
Ich glaube, die haben einfach, das ist, Quark wäre fast dran pleite gegangen, dass sie so einen unglaublich fetten Preis genommen haben, der so absurd hoch war.
Wie viel hatten die?
Das, ich glaube, Quark Express hat so als Software die das, was sie konnte, extrem gut konnte, aber darüber hinaus gar nichts konnte. Ich glaube, 4.000,
ja.
Ich weiß nicht, D-Mark oder Euro gekostet. Was kosten so Quark Express? Und dann hat Adobe genau diesen Markt aufgeräumt, damals mit InDesign.
Ja.
Die dann plötzlich Features hatten, die von denen sie alle lange geträumt hatten, zu einem Bruchteil des Preises. Und die waren, das ist so eine gewisse Arroganz und
Du meinst, das haben sie jetzt wegen des Preises gemacht?
Naja, auch wegen der Features. Quark war einfach, die waren Standard, die dachten, sie wären nicht verdrängbar, sie könnten jeden Preis nehmen, ohne Support zu bieten, ohne neue Features anbieten zu müssen und sind halt eines Besseren belehrt worden. Und ich glaube, das könnte Adobe eines Tages auch so ergehen. Und
ja, also ich glaube, Nachrichten des Todes von Adobe sind noch etwas überzogen.
Die sind verfrüht, ohne Frage.
Also, Adobe ist doch wirklich auch eine Multimilliarden-Dollar-Kompanie, oder?
Ja, also, die sind natürlich
dabei.
Die haben PDF und die haben Flash und die haben eine Menge. Das will ich ja gar nicht. Und ist ja nicht so, als ob sie sich dem Web komplett verweigern würden. Die sind ja auch gerade mit Adobe Air und die haben, glaube ich, jetzt auch so ein Online-PDF-Erzeug-Tool und sowas. Also da sind sie ja. Bemühen sie sich ja durchaus. Also ich sage jetzt nicht, dass die morgen pleite sind. Ich würde sagen, ich glaube, die könnten durchaus genauso viel verdienen, wenn sie ein Zehntel des Preises das kosten würde und hätten einen Haufen mehr legaler Nutzer.
Wie gesagt, also
aber nicht zehnmal mehr, das ist halt das Ding.
Software.
Aber nicht zehnmal mehr.
Ja, das denke ich auch nicht.
Warum nicht?
Weil Adobe, glaube ich, den möglichen Markt schon weitgehend abdeckt. Also jeder, der diese Software braucht, hat sie auch.
Legal, aber nicht legal.
Naja.
Also ich meine,
die würden es dann auch ein Zehntel vielleicht immer noch nicht kaufen.
Ich habe in Agenturen
und
entsprechenden Firmen gearbeitet. Das ist ein Bruchteil dessen. Und natürlich ist das ein Unterschied, ob ich 2.000 Euro für irgendwas latze oder 200 Euro für irgendwas latze. Und während ich...
Aber zehnmal mehr User, die das kaufen, ist schon ganz schön fett. Also
das ist viel.
1000%.
Also ich, wie gesagt, ich kenne Läden, die kaufen eine Adobe CS3 Lizenz und installieren die auf 30 Rechnern. Und natürlich, wenn die Software ein Zehntel dessen kosten würde, dann oder auf 50 Rechnern, dann würden die schon eher erwägen, das wirklich auf allen Rechnern zu installieren. Ich glaube, das ist durchaus nicht komplett.
Meine Erfahrung mit solchen Firmen ist, dass wenn es dann ein Zehntel kostet, dass sie dann immer noch eine kaufen und dann halt nur ein Zehntel ausgeben, weil die eigentlich sowieso nicht bereit sind, da irgendwas zu investieren.
Und die Firmen, die schon alle ihre Rechner damit ausstatten, die müssen ja auch nur noch die gleiche Anzahl kaufen und zahlen nur weniger. Also bei denen wird es ja nicht mehr. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach.
Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Darum haben sie ja, darum trauen sie sich auch nicht.
Ja, aber lassen wir es, werden wir nie rausfinden.
Genau.
Außer wir.
Soll ich nochmal eine Frage raussuchen?
Wir haben mal gar keine richtigen Themen.
Na, was hast du denn noch auf deiner Liste?
Meine Liste? Max, gibst du mir meine Liste?
Lass doch mal keine.
Welche? Ah, warte mal. Die ist durchsichtig. Ich war nicht so leicht zu finden.
Gab es keine News?
Also naja, es gibt natürlich so News, aber ich meine, wollen wir uns jetzt wirklich über iTunes, HD-Movie-Rentals irgendwie unterhalten?
Es gibt nee, wollen wir nicht.
Das finde ich jetzt nicht so spannend irgendwie. Wir können jetzt auch über Max komisches Poken unterhalten.
Poken, Poken, Poken.
Aber sag mal hier.
Kannst du mal erzählen, was das soll?
Ja, also Pokens,
das war ja so
das
Schnuffi Accessoire auf der Republika.
Dort Dean hat das irgendwie auf irgendeinem Barcamp. Barcamp Rhein-Ruhr war ja.
Ist das so ein Tamagotchi-Ding?
Ich hab's hier in der Hand.
Da ist eins.
Ein Tamagotchi-Ding.
Nee, ja, das ist kein Tamagotchi-Ding. Das ist. Das kostet 15 Euro, ist so ein kleines Ding, hat bei mir so einen Totenkopf drauf. So ein kleines,
15 Euro?
Ja, 15 Euro.
Da kriegt man einen 64er bei eBay für. Okay, Entschuldigung.
Ja, aber ein 64er bei eBay, der passt auch nicht an Schlüsselbund ran.
Naja.
Lass uns außerdem hat das Ding mehr Rechenleistung.
Erkläre bitte.
Und das hat hier so eine Hand, wie man sieht, so eine stilisierte. Und wenn jemand anders auch mit einem Poken ankommt, dann hält man die zusammen und dann leuchtet die Hand so grün. Und dann hat man einen Kontakt hergestellt.
Für so Singles, dass man so da reinschreibt, was man so für.
Nee. Und dann
zieht man die Kappe. Das heißt nicht Single, das heißt Web 2.0 Aktivist.
Und dann zieht man hier diese Kappe ab, die es oben drauf hat. Und dann kommt da unten ein USB-Anschluss raus. Und das steckt man dann in seinen Rechner rein. Und dann hat man auf der Datei, auf dem, wird ein Volume gemountet. Auf dem Desktop. Und da ist eine HTML-Datei drauf. Und die HTML-Datei klickt man doppelt an. Und dann kommt man auf eine Webseite, wo man alle Leute sieht, mit denen man mit diesem Ding Kontakt hat. Und das heißt, wenn man auf so einer Konferenz wie der Republika
rumrennt. Eine HTML-Seite oder eine URL?
Eine HTML-Seite, die einen Redirect auf eine URL macht.
Ah, verstehe.
Um das möglichst einfach zu machen. Und also wirklich ein Prinzip, was auf jedem Betriebssystem funktioniert.
Ja, praktischerweise. Und dann, was passiert dann?
Und dann kommt man auf eine Seite und so sieht
die Kontaktsammler.
Und sieht die Kontakte, die man den Tag über hat. Und wenn man braucht also keine Visitenkarten mehr auszutauschen.
Warte mal, aber Moment, du steckst dieses Ding in deinen Rechner. Mhm. So, auf diesem Teil, da liegt dann eine Datei, also da liegt ja nicht nur diese HTML-Datei rum, sondern da liegen auch noch diese Daten rum, diese IDs von anderen Pokens sozusagen.
Naja, die sind in der URL, die sind in der URL encodiert. Und
in einer einzigen URL in einer sind einzigen alle drin, URL, die man da gesammelt hat.
Genau, man sammelt nicht die eigentlichen Daten, sondern man sammelt nur die ID von den Dingern.
Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Pokens
befummelt habe. Du kannst 64 maximal auf einen Schlag. Und danach musst du dann reinstecken und
64
neu befüllen.
Ah, weil nicht mehr in die URL reinpasst.
Weil nicht mehr in die URL reinpasst.
Und was macht das Gerät, wenn ich die 65. da reinspeichere?
Dann leuchtet die LED rot statt grün oder so. Also es gibt verschiedene Fehlermeldungen. Sozusagen, wie das Ganze funktioniert.
Und wie viele Leute hatten auf der Republika auch so ein Ding?
Unglaublich viele. Also ich habe jetzt, wie viele Kontakte habe ich? Ich kann ja hier nochmal, wie heißt diese? Ich kann mir die URL von denen nie merken. Doyoupoken.com ist die. Die Webseite ist, um es mal freundlich auszudrücken, verbesserungsbedürftig. Und ich hatte, ich weiß nicht, so 120 Kontakte habe ich auf der Republika gemacht darüber und war bei weitem nicht der Beste. Also es gibt sicherlich Leute, die haben da viel, viel mehr mitgemacht. Ich habe jetzt die Zugangsdaten nicht
drin.
So Pi mal Daumen. Und eigentlich ist eine ganz hübsche Methode. Also man kann auf der Webseite, kann man dann angeben.
Aber hast du nicht sozusagen mit jedem, der überhaupt einen Poken hatte, gleich ausgetauscht, weil er eins hatte?
Man hat mit sehr vielen Leuten, weil sie eins hatten, hat man dann mal eben so
zusammengehalten. Kamen nicht auch so Leute angelaufen, die dann einfach ihr Poken an deinen Poken halten wollten?
Es wurde schon eine Menge rumgepokt. Und ungeschützt. Es gab.
Wenn ich sagen würde, du hast eine schöne Skarpe, würdest du das gegen mich halten?
Genau, also es gab sehr viel ungeschützten.
Welcher Film?
Monty Python.
Ist kein Film.
Wunderbare Welt der Schwerkraft.
Ja. Weiß schon. Reste poken.
Das ungarische, englische Wörterbuch. Mein Luftgießenfahrzeug ist voller Aale. Das kennst du nicht,
Dennis? Der berühmteste Monty Python-Sketch überhaupt, wahrscheinlich neben dem toten
Parrot.
Dead Parrot.
Echt? Du kennst dich, wo dieser Ungar irgendwie reinkommt und dann dieses kleine Handbuch in der Hand hält, also er kommt in einen Tabakwarenladen und sagt irgendwie, womit fängt er denn eigentlich an? Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Alle, war das schon das zweite, ne?
Ich weiß nicht mehr, wie es anfängt. Wir können es mal raussuchen.
Mein Hovercraft ist full of eels. So, und der verzweifelte Tabakbesitzer versucht ihn darauf hinzuweisen, dass er halt in einem Tabakladen ist und dann kommt dann immer wieder das nächste. Ja, es ist ganz lustig.
Weil jemand gefälschte Ungarisch-Englisch-Wörterbücher verkauft hat.
Genau, der wird dann später vor Gericht gestellt und beschuldigt, dass er das getan hätte.
Gibt's auf YouTube, guckt es euch klar an.
Genau. Gehört zur Grundbildung.
Eines jeden
Nerds. Wenn du so viel Zeit in deinem Keller verbringst und nicht rausgehst und mit Leuten sozialisierst und deine Poken-IDs austauschst, müsstest du eigentlich genug Zeit haben
dafür. Also ich find diese Pokens auf jeden Fall, das ist...
Ich habe mit Grauen festgestellt, dass es keine Mailboxen mehr gibt.
Mailboxen? Wo man anrufen kann, oder was?
Oh mein Gott. Nicht dein Ernst.
Also, Poken. Jede Wette zum 26C3 wird das Ding durchgehackt sein ohne Ende, weil die Verschlüsselung, ich kenne jemanden, der hat sich ein bisschen mit dem Ding auseinandergesetzt, die Verschlüsselung ist nicht stark und der Schlüssel wird bestimmt gehackt werden und dann kann man da beliebige IDs fälschen und weiß der Teufel was alles machen. Mhm. Das wird bestimmt alles kommen. Ist also nicht jetzt was, wo ich auf große Sicherheit achte. Ich finde es aber...
Was ist denn das überhaupt für eine Funkkommunikation?
Das ist ein RFID-Chip.
So Near-Field Communication, ja? So
genau, NFC-Technologie. Sobald die... also hier ist ein RFID-Chip drin, der ist rein passiv. Den könnte man jetzt zum Beispiel wahrscheinlich auch mit entsprechender Technik
ja, da muss ja auch remote ein Sender auslesen. Drin sein.
Und es ist ein kleiner Empfänger drin. Und der Empfänger wird magnetisch aktiviert, sobald ein anderer in die Nähe kommt.
Magnetisch?
Magnetisch wohl. Damit, weil hier ist nur eine Knopfzelle drin in dem Ding und die muss ja auch halbwegs lange halten. Der kann ja nicht die ganze Zeit hier rumempfangen und rumsenden. Mhm. Und darum ist da eben sozusagen, die merken wohl magnetisch, wann sie halbwegs in der Nähe sind und fangen dann an zu senden und zu empfangen.
Mhm. Wofür ist der Knopf?
Der Knopf ist einfach nur, das ist in erster Linie die LED und dann kann man darüber noch verschiedene andere Funktionen, wie zum Beispiel, es gibt so einen Tarnmodus, dass ich mit jemandem so, den mag ich nicht, aber der besteht immer drauf, so. dass ich dann so kurz drücke und dann
das heißt, wenn
sieht
du
so aus, als ob ein erfolgreicher Kontakt zustande gekommen wäre, aber der Bild nachher nicht erscheint. Oh, nee, Quatsch, den muss ich erst freischalten explizit, dass der mich sehen darf, infolgedessen. Also es gibt da so noch so ein paar Funktionen mit drin.
Das heißt, er darf mit seinen schmierigen Griffeln dann nicht einfach so mit deinem Pucken irgendwie rumspielen.
Man kann nicht mit jedem rumpucken.
Ah, okay, da haben sie ja schon mal ein ganz interessantes Feature eingebaut, weil ich dachte mir, das wäre dann so am Ende des Tages das Hauptproblem, dass ja alle dann immer irgendwie mit deinem Pucken rumfummeln wollen und du willst
es irgendwie. Es ist natürlich, auf der Republika war das, pucken. Und, aber ich fand's, so fand ich es bisher ganz lustig, so als, also es gibt ja seit Jahren, reden wir ja darüber, dass so irgendwie diese Visitenkartenaustausch und sowas, dass es da mal was Neues geben müsste. Aber so richtig hat sich bisher nicht durchgesetzt und das Gerät ist einfach gerade so billig genug, um zumindest für den interessierten Nerd,
ich glaube, die 15 so in zwei Euro Monaten für den Spaß wert kriegen zu sein. Wir dann eine entsprechende Applikation auf Basis von Bluetooth Peer-to-Peer auf dem iPhone.
Ja, aber dann muss man immer erst, also das ist wirklich, das ist von der Geste her, ist das hübsch.
Du musst aber auch immer dabei haben.
Ja, du hängst es an dein Konferenzbadge.
Ja, du kannst es aber auch nur mit anderen Leuten machen, die halt auch bereit sind, so ein hässliches Teil sich irgendwie umzuhängen.
Ja, das war auf der Republika jeder und es wird
Bluetooth.
Der muss ja auch irgendwie.
Das hast du in deinem Telefon.
Wenn du ein iPhone hast.
Ja, für ein Telefon musst du dich nicht schämen, aber für so ein hässliches Poken musst du dich halt
unter dem Schirm schämen. Muss man sich nicht für schämen. Zum Zweiten wird das, jede Wette wird das über kurz oder lang mit einer Eintrittskarte für diverse Konferenzen verknüpft werden. Das heißt, du bekommst anstelle eines Bändchens oder sowas, bekommst du so ein kleines Teil.
Nee, dann hast du 10 Stück irgendwann davon. Du willst ja auch nicht.
Warum nicht? Dann hast du das während der Konferenz. Du musst nicht für jeden neuen, du kannst auch mehrere Pokens auf einen Account anlegen und dann packst du da, und du musst das ja gar nicht vorher machen. Du kannst den ganzen Tag.
Timme, wie heißen diese japanischen Freaks, die alle möglichen Gadgets haben?
Du meinst die...
Ja, die. Davon hat er so ein paar Gene in sich drin, glaube ich.
Ja klar, hallo.
Das haben wir alle.
Ne, aber er hat da so von diesen japanischen welche.
Wie hieß denn das nochmal gleich, der Begriff?
Verdammt. Weiß ich nicht. Otaku, da steht's.
Genau, Otakus.
Ja. Otakus? Okay.
Der Chat weiß es.
Dann bin ich Teil Otaku.
Ich habe gewusst, dass es da gleich stehen
wird. Ja, das ist super. Ja, ich kann auch meine Augen selber drauf kommen. Zusammen.
Toller Film übrigens, Otaku.
Okay.
Von Jean-Jacques Benet, der auch Diva gemacht hat.
Wie, aber das ist nicht korrekt. Wieso ist das nicht korrekt? Jetzt sag uns mal, warum das nicht korrekt ist.
Was? Wieso? Es wird widersprochen, der Chat widerspricht.
Na, einer sagt Otaku, nee, zwei sagen Otaku und einer sagt, dass ich Otaku meine, aber das ist nicht korrekt.
Ja, aber um jetzt nochmal ein paar Sachen zu dem Ding hier zu sagen. Was das Schöne daran ist, man kauft sich das und man braucht das nur zu aktivieren. Also man muss da so einen kleinen Zettel rausziehen und dann ist es erstmal aktiv. Und dann kann man den ganzen Tag schon rumpoken und wenn man dann abends irgendwann an seinem Laptop sitzt, schiebt man das einfach rein, schiebt dann erst seine Accountdaten hoch und trotzdem können alle, die man im Laufe des Tages gesehen haben, die Accountdaten sehen, weil das ist ja nur die ID. Das ist schon eine hübsche Idee, dieses Poken-Ding. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist das Erste, was ich überzeugend finde in dem Bereich. Und irgendwie auf iPhone-Basis, wo dann zwei Leute dastehen und erstmal ein iPhone-Programm aktivieren müssen und siehst du mich jetzt und bist du Bluetooth-Gerät sowieso? Nein, das ist der da hinten und ich glaube, das funktioniert. Das wird nicht so intuitiv, also es kann nicht so intuitiv sein und wird so bald nicht so kommen.
Es gibt übrigens doch Photoshop Express.
Ist das die Website-Version dann? Oder
wird gerade gemacht. Das ist eine auf Flash basierende Rich-Internet-Applikation. Also es ist nicht wirklich eine Applikation, sondern es ist mehr so ein Dienst.
Gibt es auch Pixlr, das ist auch ganz hübsch. Das ist auch auf Flash basiert. Kann man auch im Web, also pixlr.com, und dann hat man so eine einfache Bildbearbeitung im Webbrowser direkt drin. Das ist ganz niedlich.
Gut, haben wir das mit dem Poken jetzt durch?
Ja, ne? Durchgepokt.
Durchgepokt. Furchtbarer Name. Poken. Poken.
Es hat immer, man kommt um die sexuelle Konnotation nicht drumrum irgendwie. Mhm.
Poken. Poken ist ja eigentlich etwas, was ich auf dem C64 immer gemacht habe. Ja.
Aber auf dem nächsten Barcamp werdet ihr das auch haben.
Ich fliege nochmal hier durch die Kommentare, weil da gibt es einfach mal interessante Anregungen. Und zwar gibt es eine ZFS-Frage, Dennis. Es geht an dich.
Was, wie, wo? Mich?
Genau. Wie denn das so sei mit ZFS, mit Festplatten, die unterschiedlich groß sind in einem Pool?
Ach Menschenskinder, ich muss nochmal
gucken. Na, kommt drauf an, was man damit machen will. Wenn man die stripet, ist es egal. Also sagen wir, du hast ein halbes Terabyte und ein ganzes Terabyte, dann stripest du es, hast 1,5 Terabyte. Hast aber keine Redundanz. Wenn du natürlich einen RAID Z machst, dann nimmt der immer nur also die kleinste als gemeinsames Dings. Das heißt, du hast dann nur zweimal, oder du musst halt, bei einem RAID Z brauchst du ein bisschen mehr Platten als zwei, sonst lohnt es sich ja nicht. Sagen wir mal vier. Und du hast irgendwie zweimal ein halbes und zweimal ein Terabyte, dann nimmt er von den Terabyte-Platten halt auch nur das halbe. Weil es die gleiche Größe haben muss.
Eigentlich will man für sowas dann doch eher halbwegs gleich große Platten haben.
Ja.
Und was hier auch hinterfragt wird, was ich auch nochmal fragen wollte, ist nämlich, jetzt kommt ja dieses iSCSI hoch. Also SCSI ja. Über IP und damit sozusagen über Ethernet.
Da musst du deine Platte halt physikalisch nicht an dem Rechner dran haben, sondern kannst du das halt über IP ranholen, sodass du dann ein Block-Device hast, was aber eigentlich woanders ist.
Hast aber immer noch exklusiven Zugriff. Also es ist nur ein Rechner, der das sozusagen macht. Es geht bloß über IP und du brauchst keine Firewire und keinen sonstigen Kram, sondern nimmst einfach deine Ethernet-Infrastruktur. Da gibt es ja jetzt auch diesen neuen Drobo.
Drobo Pro.
Drobo Pro.
Mit 8 Slots, ja. Habe ich vorhin nur ein ganz bisschen geguckt, aber ist doch immer noch HFS Plus only, oder?
Ich glaube auch, dass sich da im Wesentlichen bei diesem Drobo Pro jetzt technisch von Innereien her nicht so sehr viel getan haben. Das ist halt irgendwie groß und fett und schwer und passt jetzt irgendwie auch in 19 Zoll, wenn ich das richtig sehe. Ist halt für Leute, die irgendwie noch mehr Platz unterkriegen wollen. Aber das Ding hat eben Ethernet. Unter anderem. Also er hat natürlich auch noch den ganzen anderen Kram, aber du kannst eben das Ding eben auch einfach über Ethernet anschließen. Was natürlich schon ganz interessant ist, weil du sozusagen wie einen lokalen Rechner, wie eine lokale Festplatte hast. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wie flexibel das ist. Und iSCSI benötigt ja dann auch einen Treiber. Den gibt es bei macOS X noch nicht. Ne?
Gesehen habe ich sowas schon mal.
Was hast du schon mal gesehen?
In Disk Utility.
Ah.
Ist aber schon lange her, ist nicht mehr da.
Also es gab mal was.
Ich glaube, das war sogar zu Lepper-Zeiten. Da war ich noch kein Developer, glaube ich, darf ich darüber erzählen. Ist mir egal. Also ich habe sowas schon mal gesehen. Wahlmenü, iSCSI-Support, haben sie wieder entfernt. Ich glaube, das kommt, also wenn ZFS kommt, ich glaube, dann kommt auch iSCSI.
Ja. Ja, ich meine, die werden jetzt sicherlich das in ihren eigenen Treiber eingebaut haben, beziehungsweise einen eigenen Treiber mitliefern, um das zu machen. Wäre natürlich generell eigentlich interessante Funktionalität, die man einfach geräteunabhängig haben möchte.
Ja, das ist schon cool. Also, das will man haben.
Tja, aber das Problem ist halt immer noch dasselbe. Du hast halt immer noch irgendwie HFS Plus drauf und du hast halt immer noch so dieses merkwürdige Hin- und Her-Verhalten. Und ich muss auch sagen, also ich bin da nach wie vor ausreichend abgeschreckt nach meinen ersten Experimenten mit diesem Teil. Ich würde dem nicht wirklich was Wichtiges anvertrauen wollen. Also, das ist. Ist es irgendwie nicht.
Dem Drobo.
Ja, dem Drobo.
Was wir ja mal machen müssen, was mir gerade einfällt, ist Danke sagen. Und zwar Marcel hatte alias Subraumspalte auf Twitter, hat ja uns beim letzten Podcast versprochen, wenn wir es bis zum nächsten Morgen um 11 schaffen, den Podcast online zu stellen, beziehungsweise Tim das schafft, das ist ja mal die Arbeit, die Tim macht, dass er uns dann Kast-Club-Mate spendet.
Und das hat er auch gemacht.
Das hat er gemacht. Also es hat er, ich bin sehr glücklich, ich habe ihn auf der Republika getroffen. Er hat mir keinen Kasten Club Mate in die Hand gedrückt, wofür ich sehr dankbar bin, was wegen Tragetechnik. Er hat mir einfach 20 Euro in die Hand gedrückt und die werden wir jetzt, wenn ich habe heute dämlicherweise keine 20 Euro dabei, die werden wir jetzt demnächst mal in Club Mate umsetzen und dann sozusagen auf dich nochmal anstoßen, würde ich sagen. Oder?
Kann man
ja,
mal klar. Danke sagen.
Das machen wir, natürlich. Vielen Dank. Und du hast es wirklich als in Rekordzeit dann geschafft. Der war ja dann nachts um 3 noch da online, der Podcast.
Ja, also. War für mich ausreichend Motivation, da nicht noch einen Tag zu warten.
Und das muss ich auch mal sagen, das ist ja wirklich unglaublich. Das läuft ja im Augenblick alles auf dem Spreeblick-Server, dieser Podcast-Download. Und der Server ist da auch nicht optimal konfiguriert, das muss ich auch sagen. Aber da kommt halb nachts 3 kommt ein neuer Podcast raus und es ist mit rein Download schafft ihr das erstmal, den Server in die Knie zu zwingen für eine halbe Stunde oder sowas. Das ist, das sind beeindruckende Downloadzahlen,
die naja, zustande kommen. So ist das halt bei Podcasts, nicht wahr? Alle gleichzeitig.
Ja, aber halb nachts, also halb 2 oder wann war das?
Als die Leute schalten einfach den Computer nicht mehr aus, egal ob das nachts oder tagsüber
ist. Dein Laptop klappst doch zu, oder? Du nicht? Ich schon. Ich klapp den immer zu, wenn ich den brauche. Das machen viele Leute, die ich kenne.
Du klappst deinen Laptop zu?
Ja, ich klappe meinen Laptop zu. Zum Beispiel zwecks Transport.
Ach so, na, da muss
aber,
man ja.
Aber auch nachts.
Ich habe schon, glaube ich, vor einer zweistelligen Zahl von Jahren aufgehört, meine Computer auszuschalten.
Nee, ich lege die einfach im Sleep-Modus.
Ist ja dasselbe.
Energiesparen. Nee, das ist was anderes. Das ist
auch... Ich muss mal pipi.
Du klappst deinen Rechner nachts nicht zu?
Nein, natürlich klappe ich meinen Rechner nicht zu, weil der wird ja erstens wird er gebackupt.
Ach stimmt, das dauert ja bei dir immer so ewig.
Und wenn er nicht läuft, was heißt ewig? Also er wird halt am laufenden Meter gebackupt.
Ja, okay, also ich backe ja meinen Rechner nur alle paar Wochen mal ab oder alle paar Tage.
Echt?
Und den klappe ich nachts immer zu, klar. Wenn ich dann abends fertig bin und dann wird er zugeklappt und dann ist er bis zum nächsten Morgen im Sleep-Modus. Hm. Und das möchte ich jetzt auch allen Hörern empfehlen, wenn es da keinen guten Grund für gibt, weil das kostet ja auch eine Menge Strom. Das ist ja auch.
Das stimmt. Ist jetzt so ein bisschen aus Energiespar-Aspekten vielleicht ein bisschen.
Und so schnell wie die Dinger aufwachen, finde ich, spricht da auch nicht wirklich was dagegen, den Abend zuzumachen. Außerdem ist das dann ist Adium weg, dann kann mich darüber niemand erreichen und sowas. Genau, mit Smart Sleep, natürlich, selbstverständlich. Das kam hier gerade über. Smart Sleep, das ist auch von, wie heißt denn der eigentlich, der auch Jolly's Fast VNC geschrieben hat, der hat auch Smart Sleep geschrieben, das ist so eine Software, mit der man, und zwar ist ja, man hat ja, standardmäßig schläft ja der Mac ein, kann ich das kurz, das schiebe ich mal kurz rein, haben wir über Smart Sleep schon mal gesprochen?
Ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ich habe mir das auch mal installiert, aber ich glaube, es hat meinen Reinstall nicht überlebt.
Das ist, also wenn ihr euren Mac schlafen legt, dann speichert der den aktuellen RAM wird der beibehalten und einfach indem der Arbeitsspeicher weiterhin mit Strom versorgt wird und der Arbeitsspeicher wird zusätzlich nochmal auf die Platte geschrieben, dass wenn der Akku leer wird, während der Rechner schläft, dass er dann wieder,
heißt das.
dass ihr definitiv Hibernation, ja, dass ihr definitiv keinen Datenverlust habt, dann kann er nämlich die Daten wieder von der Festplatte herstellen, den Arbeitsspeicher. Und dadurch dauert das Schlafenlegen bei neueren Macs relativ lange. Früher hat er einfach, ging das ratzfatz. Und jetzt gibt's diverse Tricks, mit denen man das abschalten kann, dass er nämlich weiterhin einfach dieses Hibernate abschaltet und nur im Arbeitsspeicher speichert. Und und Smart Sleep ist jetzt eine Software, die beim Schlafenlegen nachguckt, wie viel Batterie haben wir denn noch? Wenn ich noch viel Batterie habe, dann wird er wahrscheinlich bald den Rechner wieder aufklappen und dann gehen wir mal das Risiko ein und speichern es nur im RAM. Und wenn ich wenig Batterie habe, dann geht er genau den umgekehrten Weg, dann macht er nämlich den Hibernate und schaltet den Rechner danach aus. Mhm. Und so, dass man möglicherweise noch ein bisschen länger die Energie hat. Finde ich eine ganz hübsche Option. Kostet auch nichts, das Programm.
Ist eine nette Sache, genau. Patrick heißt der junge Mann im Übrigen.
Ah, Patrick, genau.
Sagt zumindest seine Webseite.
Na, dann vertrauen wir dir einfach mal.
So, ganz viele Leute fragen hier nach Synchronisation. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch keine gute Antwort drauf gefunden. Irgendwo so einem Blog wurde ein Tool namens Unison empfohlen, was auch in den Mac-Ports ist. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, das mal zu testen, was sich sozusagen der Synchron-Geschichte annimmt. Also das installiert man auf Kommandozeilenebene, deswegen halt auch Mac-Ports. Aber dummerweise hat es halt den gleichen Namen wie ein anderes Unison, nämlich diesen Usenet-Reader.
Ah.
Sowas gibt es ja auch noch. Von daher kann das jetzt schnell verwechselt werden. Aber ich habe keine Zeit gehabt. Ich war wieder mal viel unterwegs und von daher weiß ich da auch nicht sehr viel zu.
Ich will noch einen kleinen Hausraumtipp abgeben.
Oh ja, bitte.
Und zwar, ich habe mir 64er bei eBay gekauft und eine Floppy und so. Jedenfalls
64er.
War das alles schick verpackt und so, aber was die Leute halt machen, sie drehen halt alle Kabel voll, also die rollen ja halt so zusammen und damit es nicht sich wieder auseinanderrollt, drehen sie das Ende dann nochmal durch. Mhm. Kann man sich das ungefähr vorstellen so? Und ich glaube, nach jetzt jahrelanger Kabellage bei mir zu Hause, ich glaube, das ist ganz schlecht, weil ich glaube, man will Kabel gar nicht zusammenwickeln und rollen und noch ganz eng irgendwie umschlingen, weil wenn man die nämlich nicht zusammenrollt, ich zum Beispiel beim Netzteil hier, ich packe das auch einfach immer unaufgerollt in meinen Rucksack, weil dann sind die Knickstellen nämlich auch immer woanders, das verteilt sich halt besser, weil wenn du es immer gleich machst, den Knick, dann irgendwann ist es auch mal durch.
Ja klar, Kabelbruch.
Genau, deswegen einfach nicht aufrollen. einfach irgendwo reinstopfen, so wie es gerade ist.
Dennis, Hausfrauentipp, Kabel einfach immer so in die Tasche stopfen.
Ja.
Wenn man den Platz dafür hat.
Ja, es ist, ja, also ich glaube, ein nicht aufgerolltes Kabel kann sich ja fast noch besser verteilen als den runden Genubbel, den du dir so machst. Mhm.
Naja, die sind ja immer alles so hartes Plastik und so.
Ja. War so mal so eine Idee so.
Mhm. Tja. Tja, wir können heute auch einfach mal früher aufhören.
Wir können heute auch mal früher aufhören.
Oder?
Also Jolly, der Patrick, der unter dem Namen Jolly hier auch gerade im Chat, Jolly Jinx, gerade im Chat rumschreibt, schreibt auch, dass dass Smart Sleep schon vorher nachguckt und von der Batterie informiert wird, wann der entsprechende Level erreicht ist.
Und nicht erst in dem Moment,
wo man schlafen legt. Ich glaube aber, das ist ein reines technisches Detail und hat praktisch keinerlei Auswirkungen.
Na gut, dass sich hier niemand für technische Details interessiert.
Thank God.
Ja, was ist eigentlich
mit dem iPhone und mit dem Magneto-Dings, dass man einen Kompass hat, weil man angeblich dann bei Google Street View gleich nur noch das iPhone in die richtige Richtung hält und dann das passende Bild dazu kommt.
Du meinst, wir sollen jetzt doch noch ein bisschen Glaskugel machen?
Klar.
Na dann.
Das ist unsere Berufung.
Also ich meine, was wir glaube ich schon mal sagen können, ist, die Kamera wird besser werden, sie wird Videoaufzeichnung können.
Dieses Video-Interface da entdeckt wurde.
Weil das Video-Interface entdeckt wurde.
Angeblich kann man auch schneiden nennen und so.
Es sind genug Hinweise gefunden worden, dass man mit der neuen iPhone-Software auf jeden Fall Videos aufnehmen und schneiden können wird. Und ich würde Apple ja zutrauen, dass das ein Feature ist, was ausschließlich das neue iPhone bekommt.
Unter Garantie. Ich wäre schon froh, wenn man mit dem Ding mal Fotos machen könnte. Das fände ich ja schon mal gut.
Ja, eine bessere Kamera. Also gibt es ja irgendwelche Gerüchte von 3,2 Megapixel Kameras und irgendwelchen 5 Megapixel Kameras,
was
die
auch immer
Apple im großen Ziel bestellt haben soll.
Megapixel, wie man ja auch überall hört, ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass die Linse müsste mal ein Stück größer werden, damit da mehr Licht einfällt. Und ich glaube, das ist halt eher eine Sache, die würde Apple ein paar Euros kosten und dann lassen die sowas eher.
Nee, ich glaube, es wird eine Videofunktion geben und damit die Videofunktion da drin ist, muss die Videoqualität auch halbwegs was taugen. Und die machen nicht irgendwie, die wollen nicht so.
Ja, aber bei Video brauchst du nicht so eine hohe Qualität wie bei Fotos. Bei Fotos brauchst du eine viel höhere Qualität als bei
Videos. Naja, aber ich mache ja regelmäßig mal Quick also Quick ist dieser Dienst, dieser Internetdienst, wo man Live-Video streamen kann vom Handy. Mhm. Unter anderem auch vom jailbroken iPhone. Und die Qualität ist schon ziemlich lausig. Und die ist nicht so lausig, weil Quick das nicht besser könnte, sondern die ist so lausig, weil
Quick macht Video.
Ja, yeah, Quick macht Video.
Das iPhone hat aber keine Kamera, die für Video gedacht ist.
Ja, aber das ist
klar, dass man sich da über die Qualität beschwert, wenn das sozusagen gar nicht dafür gemacht ist. Das Ding kriegt auch gar nicht die Frameraten hin.
Doch, die Frameraten sind relativ okay.
Ja, wie sind die denn?
Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nicht gemessen, aber
die sind irgendwas gelesen von so 10 oder so.
Nee. Ich habe damit ein paar Videoübertragungen gemacht. Das ist
nicht
Handykamera-Qualität und man hat... Und
ja, was ich sage ist, du brauchst für Video, um den Eindruck zu haben, dass das Video okay ist, nicht so viel Auflösung, wie du brauchst, um den Eindruck von einem Foto zu haben, dass
okay.
Das Foto
ja, okay nee, ist. Da hast du natürlich absolut recht. Aber
genau. Mehr wollte ich gar nicht.
Aber die Kameraoptik ist beim iPhone scheiße und die ist dringend verbesserungsbedürftig.
Ja, das ist auch nicht hell genug und was mich vor allem, also was mich am meisten stört, ist eigentlich die Latenz. Also, dass man halt, man tippt halt dann auf dieses Teil drauf, auf dieses Icon, dieses Touch-Interface.
Ja, das ist und dann kann man ungefähr
und das, was du in dem Moment aber im Bildschirm siehst, ist nicht das, was du fotografiert wirst, was dann fotografiert wird, sondern er macht dann halt die Auslösung so viel später, dass man das eigentlich, dass man überhaupt gar keinerlei Bezug mehr hat zu diesem Sucher. Also, den können sie eigentlich auch weglassen. Ich frage mich, ob sie wirklich den Mumm haben, gerade bei Video. Ich meine, sie konkurrieren im Prinzip in Richtung Einfachheit mit sowas wie diesem Flip, heißt das doch, ne? Mhm. Diese One-Button-Videokamera.
Ja.
So. Das ist einfach. Einfach ist, du nimmst das Ding in die Hand, drückst auf den Knopf und es nimmt ein Video auf. Mhm. Du musst nicht groß drüber nachdenken, lalala. Beim iPhone finde ich den Vorgang des Fotomachens extrem kompliziert. Du musst es einschalten, musst es entriegeln, musst deine PIN eingeben, dann musst du irgendwie durch 5 Bildschirmseiten durchmarschieren, um irgendwie dann deine Kamera-Applikation zu finden. 30 andere sehen ähnlich aus. Dann startet das Ding, es dauert ewig, bis es überhaupt startet. Dann zeigt es dir irgendwie ein wuschiges Bild an. ja, was unglaubliche Latenz hat, schon wenn du es irgendwie so hin und her hältst, mhm. hat es Latenz, so, dann hältst du es auf irgendetwas, was sich bewegt und dann versuchst du diesen Miniatur-Button da in der Mitte zu treffen, insbesondere wenn du versuchst, von dir selber ein Bild zu machen, ist es vollkommen unmöglich,
das ist furchtbar.
Überhaupt ein Bild auszulösen und naja, und dann ist es halt noch nicht mal in dem Moment, wo du drauf tippst, auch das Bild, was du im Sucher siehst, sondern es ist was anderes, was später kommt.
Also das ist, ich hatte ja...
Es geht nicht.
Ich hatte ja vorher Generation von...
Es geht nicht. Meine Sony Ericsson-Kamera, genau, die hatte halt einfach eine Taste dafür. So.
Das Handy meinst du? Das Sony Ericsson Handy,
genau. Und sie können auch gleich hier diesen blöden Locker, der sich sowieso immer von alleine auslöst, den können sie sowieso mal überarbeiten und wenn sie schon sowas Sinnfreies wie den da anbringen, dann können sie also auch gleich eine Taste für...
Ich finde diesen Schalter, für, mit dem man den Klingelton ausschalten kann, den finde ich großartig. Das ist, ich habe früher nie bei anderen Telefonen den Klingelton ausgeschaltet, einfach weil es mir immer zu kompliziert war. Und jetzt zum Beispiel...
Den findest du großartig?
Ja, ich auch.
Echt?
Das kann ich, ich kann.
Ich schalte regelmäßig meinen Klingelton aus, wenn ich mein Telefon in die Hosentasche stecke. Das merke ich dann in 2 von 3 Fällen dadurch, dass es brummt, wenn man das macht. Aber in dem Moment, wo ich das Teil in meine Hosentasche schiebe, geht halt dieser Schalter hoch, weil der halt übersteht.
Ja, ja, ich weiß, was du, ich weiß, welche über. Problematik du meinst, aber ich finde dieses, ich habe einen Schalter, den lege ich um, das kann ich auch im Meeting auch. Ah, ich hab's vergessen, brauche ich das Telefon nicht extra rauszuholen. Ja,
ich habe nichts dagegen, dass sie so einen Schalter machen, aber dieser Schalter ist scheiße, weil er schaltet von alleine und nicht dann, wenn ich schalte. Und ich will, dass ein Schalter von mir geschaltet wird und nicht selbst schaltet, weil dann kann man den Schalter auch weglassen und er könnte einfach randommäßig irgendwann mal den Klingelton ausschalten, es hätte in etwa den gleichen Effekt.
Naja, bei dir, aber vielleicht kannst du auch an deiner, vielleicht
tust du dein iPhone nicht in deine Hosentasche?
Ich tue mein iPhone in die Hosentasche.
Und du willst mir erzählen, dass bei deiner Hosentasche dieser Schalter nicht automatisch umgelegt wird, wenn du ihn da reinschiebst?
Das passiert sehr, sehr selten.
Es passiert.
Es passiert, aber es passiert sehr, sehr selten.
Genau, es passiert. Das heißt, dieses Gerät ist nicht in einem definierten Zustand. Und zumindest nicht in dem definierten Zustand, von dem du glaubst, in dem es ist. Das geht nicht. Und Kamera, Taste. Man braucht dafür einfach eine Taste. Wenn dieses Teil eine Kamera hat, dann braucht es auch eine Taste dafür.
Ich finde es eigentlich viel besser, so wie das Sony Ericsson gemacht hat. Die haben das nämlich, die haben sowieso einen Linsenschutz vorne angebracht bei besseren Kamera-Handys. Und wenn du, in dem du den zur Seite schiebst, diesen Linsenschutz, wird die Kamera-Applikation gestartet. Und dann können sie sich meinetwegen auch die extra Taste sparen.
Das machen die nie.
Das werden die nicht machen. Das hat auch bei meinem Sony Ericsson dann nicht lange gehalten. Irgendwann war das Ding dann halt durch.
Du scheinst mit deinem Telefon relativ ruppig umzugehen. Das ging bei meinem, ging das.
Ich benutze halt meine Geräte auch.
Ach so, während ich sie nur zu Hause im Schrank rumliegen.
Ja, du feierst das.
Das sagt er immer, das ist normal.
Ja, ja.
Wenn ich sage, bei mir stürzen die Achseln, sagt er auch immer, ich würde ja nichts benutzen.
Ja, machst du ja auch nicht.
Siehst du?
Du hast ja nichts installiert.
Tim Pritlove, the only real user.
Naja, meine Bogon-Energie ist Legion, ja. Also da muss schon so ein Computer ganz schön was bringen, wenn er vor mir funktionieren möchte. Also im Katalog funktionieren die ja schon, aber vor mir gehen die alle mal schnell in die Knie.
Ich will nicht dein Sohn sein. Papa, guck mal, was ich gemalt habe.
Kennst du eigentlich einen guten RSS-Reader für das iPhone?
Ich benutze hier Gazette, heißt der.
Gazette?
Gazette, der ist,
der kann aber nicht mit irgendwas auf dem Macintosh synken, oder?
Der synkt mit dem Google-Reader.
Der synkt mit dem Google-Reader, das heißt, und gibt es einen Google-Reader-Desktop-Client?
Ja, den kann man sich ja selber bauen.
Nein, ich meine, gibt es ein Programm auf dem Macintosh, was mit Google-Reader synkt?
Ich habe mir selber eins gebaut. Ich habe einfach mit Fluid mir einen Standalone RSS-Reader geschrieben. Kennst du Fluid? Kennt ihr Fluid? Das ist dieses Programm, mit dem man Standalone, aus dem man aus Webseiten Programme macht.
Ja, aber dann brauchst du halt immer noch online. Ich rede von einem RSS-Reader, der halt auch offline funktioniert.
Ach so, dann brauchst du Google Gears und
ich will das nicht in so einem Webbrowser benutzen. Ich will ein Macintosh-Programm haben. Gibt's sowas?
Nö. Oder doch, es gibt ein R-Programm. Es gab mal so, da hat hier, wie heißt der Autor von Net Newswire, Brent Simmons? Der hat mal so darauf hingedeutet, dass die Firma, von der er aufgekauft worden ist, wie hießen die gleich, die ja auch so im mobilen Bereich unterwegs sind, also die auch, mit denen man, also im Bereich unterwegs sind, dass man seine RSS-Feeds online synchronisieren kann,
dass die überlegt haben, das Ganze auch für einen Google-Reader zu machen.
Also mir wird hier gerade im Chat gesagt, dass Eventbox in der Lage ist, über iPhone-Reader, über Google-Reader zu synken.
Ja, aber Eventbox ist kein full-blown RSS-Reader. Also ich weiß nicht, wie viele Feeds du abonniert hast, aber wenn das mehr als, sagen wir mal, 20 sind, dann wirst du mit Eventbox ziemlich sicher nicht glücklich werden. Hm. Ich habe das mal ausprobiert und ich fand's, ich habe es nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Aber ich bin wirklich, ich habe NetNewsWire geliebt, wie wahrscheinlich die meisten Mac-User, und als RSS-Reader, und habe dann irgendwann schweren Herzens aufgegeben für den Google-Reader. Und vermisse einige Features nach wie vor, aber an anderen Stellen ist Google-Reader dem Ganzen so haushoch überlegen, also zum Beispiel was die Synchronisierung angeht, was die Suche angeht, dass man RSS-Feeds auch lesen kann, wenn man sein Rechner gerade nicht anhat. Also dass die auch, wenn ich im Urlaub bin, habe ich danach eben nicht nur die letzten 20 neuen Artikel von einem bestimmten RSS-Feed, sondern eben alle Artikel, die in der Zeit angefallen sind. Weil Google Reader halt auch nachguckt, wenn ich meinen Rechner gerade nicht offen habe. Mhm. Das hat schon einen Haufen Vorteile. Und das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und Google ist evil und wir wissen das alle und das ist alles ganz furchtbar. Aber das ist so eine Cloud-Lösung, sind in vielen Fällen den Desktop-Lösungen.
Ja, ja.
Um einiges voraus.
Dennis sagt ja immer, Google wäre evil. Stimmt's?
Aha.
Ich benutze jetzt auch Google Groups.
Zum Google Groups, das ist damit kann man Mailinglisten verwalten, oder?
Ja, damit kann man irgendwie sich eine Mailingliste machen. Es scheint wirklich der einzige Dienst auf diesem Planeten zu sein, wo man sich mal eben eine erträgliche Mailingliste mit einrichten kann.
Ich weiß nicht, bei Yahoo gab es doch auch sowas um Mailinglisten. Funktioniert das nicht?
Ja, dieses E-Groups, was irgendwie immer alles ganz, ich weiß nicht, ich habe da irgendwann mal drin rumgeklickt und es war irgendwie alles ganz furchtbar. Also ich habe nicht so viel Erfahrung damit gesammelt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, man muss sich dann irgendwie auch anmelden. Wenn du irgendwie Leute auf dieser Mailingliste haben willst, müssen irgendwie alle einen Yahoo-Account haben.
Ach so, schlimm, okay.
Ist das ist nicht ja furchtbar. So? Ich weiß es nicht. Lasse mich gerne korrigieren. Bei Google Groups ist es auf jeden Fall, es ist nicht so.
Haben wir schon mal über dieses Google Sync gesprochen? Ja, oder?
Welches Google Sync?
Na, dieses, dass Google für den Kalender, und fürs Adressbuch ein Exchange-Account anbietet, mit dem man auf dem iPhone zum Beispiel alle seine Google-Kalendereinträge over the air synchronisieren kann?
Ja, hatten wir.
Hatten wir.
Letztes Mal. Wenn ich mich nicht irre. Stimmt's, Dennis?
Was?
Das Thema hatten wir, glaube ich.
Ich habe gerade nicht aufgepasst.
Henry. So, du hast nicht aufgepasst. Nee. Ja, dann habe ich hier irgendwie vor einer Weile bei Bits und so habe ich noch irgendwie einen guten Tipp mitbekommen. Den kann ich irgendwie hier auch gleich nochmal weitergeben. Noch
ein schöner Hausfrauentipp?
Schöner Hausfrauentipp, genau. Und zwar gibt es eine HBCI-Client für das iPhone.
Ein HBCI-Client?
Habe ich letztens auch irgendwo gelesen.
Ja. Heißt furchtbarer Name, iOutBank.
Genau. HBCI, das ist dieses lustige Bankformat, mit dem man.
Konto-Interface. Also wenn du ein Konto hast, ein Bankkonto.
Das ist das, wo Money aus der Wand rauskommt, ne? Wenn ich die richtige. Ja, also.
Hat man ja so von Zeit zu Zeit. Und dann kannst du halt dieses iOutBank, das kostet irgendwie so 10 Euro oder 9,99 oder irgendwie sowas. Und ja, und das kann halt dann auf dein Konto zugreifen. Und zeigt dir die Kontoauszüge an. Also zeigt dir sozusagen an, was so der aktuelle Stand ist, und jeder einzelne Buchungsvorgang ist dann sichtbar mit so einem schönen blauen Punkt davor, welche du dir noch nicht angeschaut hast. Also es liest sich dann so, dein Konto liest sich so ein bisschen wie in so einem RSS-Reader.
Was für ein Desktop wäre mal praktisch? Kennt jemand eine schöne, gute Banking-Applikation für ein Desktop?
Denkt doch nicht immer gleich ab. Auf jeden Fall im nächsten Release versprechen sie halt auch die Möglichkeit, dass man Überweisungen darüber machen kann, was sehr interessant wird.
Also das Übliche, erstmal ein bisschen abwarten und dann zuschlagen.
Nö, ich finde es jetzt schon praktisch.
Ansonsten, wir sind ja mal gerne bereit für, wie heißen die Installationen für uns so, diese?
Was?
Na, so wie der mit dem Irrprogramm, der Flash, der uns hier, glaube ich, auch gerade zuhört oder im Chat ist, der uns auch so Nummern geschickt haben, damit wir sein Programm nicht kaufen müssen. Das kann der mit iOutBank natürlich auch machen.
Achso, meinst du, wir sind bestechlich?
Klar. Aber sowas von.
Wirklich?
Für ein Bankprogramm?
Dann muss ich doch ordentlich testen. Wie soll ich denn vorher ordentlich sagen, dass es wirklich toll ist? Bin jetzt noch nicht so überzeugt.
Ach so, erstmal willst du das Bankprogramm schicken lassen und danach schreibst du den Jungs wahrscheinlich auch noch, dass wie dein
dass
Konto
du immer, kein Konto hast.
Dass auf dein Konto immer 0 Euro stehen würden und so. Und müssen jetzt auch noch mal Geld schicken, damit auch was drauf ist, dass du es ordentlich testen kannst. Ja, könnt ihr mal was überweisen, bitte.
Genau. Das stimmt, das ist natürlich. Das
geht überhaupt gar keine Überweisung.
Funktioniert an. Das auch mit 9-stelligen Zahlen?
Oh Mann. Genau. Oh Mann. Ja. Hier wird Bank X genannt, hatte ich auch schon mal gehört.
Bank X habe ich mal benutzt, das ist, funktioniert irgendwie überhaupt nicht mit der Postbank zusammen mehr.
Ach, mein Kumpel Carsten hört auch zu, die Sorte, mir
vielleicht,
gar nicht gesagt.
Vielleicht funktioniert.
Ich glaube, die haben HBCI irgendwie, die haben das irgendwann mit diesem TAN-Verfahren haben die, und ich wollte immer M-TAN haben, genau.
Was ist M-TAN?
Na, M-TAN ist, dass man
über SMS.
Dass man eine SMS bekommt.
Hm.
Dann braucht man nämlich keine blöden TAN-Listen mit sich rumschleppen.
Hm. Das kann das iOutbank dann auch gleich. Da klicke ich, dass sie mir eine SMS schicken sollen, die im gleichen Phone kommt, und Copy und Paste, Gott sei Dank, kann man die dann rüber kopieren, ja?
Das ist jetzt eine Vermutung von dir oder was?
Nee, aber so wird es doch dann kommen. Wenn er sagt, dass man sich die per SMS schicken lassen kann, irgendwo muss man ja sagen können, dass die geschickt werden soll. Also mit iOutbank sage ich, schick mir der
HBCI SMS. HBCI hat M-TAN nicht unterstützt. Das war immer das Problem, darum konnte ich dann konnte ich das alles nicht mehr machen.
Hm. Und das wäre ja mal cool so.
Tja, vielleicht. Weiß ich nicht. Mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber. Ich fand Kontoauszug schon ganz gut, dass man überhaupt mal sieht, ob man auch Kohle auf dem Konto hat. Das ist für Leute, die nicht so viel Geld haben, ist das manchmal ganz hilfreich. Da gebe ich auch mal 10 Euro aus.
Ja, mit BankX war ich auch nie glücklich. Also ich habe das gekauft mal für viel Geld und das war kein schönes Programm.
So, Leute.
Saldomat gucke ich mir mal an. Saldomat wird mir gerade in den Kommentaren empfohlen für einen Mac.
Saldomat.
Findet man mal Google, wenn ich das richtig sehe.
Tja, wollen wir nochmal hier die letzten Anfragen durchklappern? Hier wird nochmal was zu Business Cases gefragt. Nochmal, ob hier irgendjemand was kauft, nämlich ob Google Twitter kauft.
Ob Google Twitter kauft?
Ja.
Ja, das ist doch mal eine spannende Frage.
Aber habt ihr gelesen, also um gleich mal wieder abzulenken, weil das machen wir ja gerne hier, dass die Skype-Gründer Skype zurückkaufen wollen? Weil bei eBay, das wird wohl nicht so richtig was. Und sie haben es für 3,1 Milliarden an eBay verkauft damals. Und jetzt will eBay es abstoßen für 1,7 Milliarden Dollar. Und zwar eventuell an die gleichen Leute zurückverkaufen. An so zwei Dänen.
Ach echt?
Hm. So macht man Geld.
Aber das ist noch nicht durch.
Nee.
eBay hat eingesehen, dass für sie Skype nichts ist.
Anscheinend, ja.
Und die Jungs wollen sich sozusagen ihr Business wieder zurückgeben lassen, um
weil
was Ordentliches
die sich
draus
denken,
machen zu können.
Da ist doch ganz schön fett dick was mit.
Mhm.
Sonst hätten sie es ja auch nicht so teuer verkaufen können.
Gesundheit.
Die haben denen damals erklärt, was Dickfett damit ist. eBay hat es nicht verstanden. Und jetzt kaufen sie es wieder zurück, weil sie denken, da ist immer noch Dickfett was. Und ich denke auch, dass da noch ganz Dickfett was ist.
Das glaube ich auch. Skype ist der größte Telefonanbieter mittlerweile, glaube ich, so die irgendwie, wo es die meisten Kunden gibt.
Ja. Aber sicherlich nicht.
Habt ihr Skype auf dem iPhone schon mal benutzt?
Nee.
Ja, und es war furchtbar, wobei das wohl bei Jailbreaks ein großes Problem sein soll.
Mhm. Bei den tollen Jailbreaks. Also ich habe es noch nicht so viel benutzt, muss ich sagen, aber ich habe auch, glaube ich, in der Zeit noch nicht mal Telefonate geführt.
Also ich hab einen Chat gemacht, der hat das ist wirklich, wirklich ein Programmbug, dass ich dann erstmal nicht scrollen konnte in der Liste. Das ging dann beim zweiten Mal. Und bei meinem Testanruf ist es mir jedes Mal abgestürzt, Skype.
Mhm.
Und die Sprachqualität war, gelinde gesagt, eine Katastrophe.
Mhm.
Also so richtig glücklich, obwohl ich übers heimische WLAN drin war. Andere haben überhaupt keine Probleme, aber bei mir war es wirklich ganz, ganz schlecht.
Was ich gut finde, ist bei Skype, dadurch habe ich jetzt auch ein S als Icon auf meinem iPhone und ich warte so auf den Tag, wo ich so jeden Buchstaben dann auch mal so habe, sodass ich dann so mir so über mehrere Seiten Quickbound Fox Jumps Over the Lazy Dog zusammen.
Geheime Botschaften, kann. Die du dann da drin unterbringen
ja,
kannst.
Ja, also man kann mit so iPhone-Icons langsam schon ganz nett.
Gibt es das eigentlich schon, dass Terroristen sich gegenseitig Nachrichten austauschen, indem sie sich Screenshots vom Doc zu mailen, in denen dann verschiedene Programme da drin. Egal.
Bestimmt. Bestimmt. Also wird jetzt Google das Twitter kaufen? Was meinst du?
Ja.
Ich meine, wollen sie es kaufen? Ist die erste Frage.
Google ist evil. Twitter ist auch ganz schön evil, was da so rübergeht an Content. Das finden die voll geil, deswegen kaufen die das.
Aber sie lassen sich gerade nicht kaufen.
Twitter?
Die brauchen
sich nicht kaufen. Der Preis muss erstmal noch steigen. Die wissen, wir können erstmal noch selber ausbauen und dann in einem Jahr eine Milliarde mehr nehmen. Klar.
Also was das Schöne an Twitter ist natürlich...
Die haben den Peak noch nicht erreicht und die wissen es und das ist, glaube ich, auch wirklich so.
Was für Google, glaube ich, sehr interessant sein könnte an Twitter ist dieses, wir kriegen raus, welche Links gerade richtig heiß sind und was wir jetzt dringend wegindizieren müssen.
Also ich meine, das ist wirklich die Informationsquelle.
Und wir haben schon Stichwörter, worum es dabei geht. Das ist, glaube ich, nicht schlecht für Google.
Ja, ich denke auch.
Ja, jetzt schaut er mich so ganz erwartungsvoll an.
Ja, du hast die Frage in den Raum geworfen und ich dachte, du hättest jetzt eine Meinung zu dem Thema.
Nein, ein Hörer hat die Frage in den Raum geworfen.
Ach so, du hast... Ladies and Gentlemen.
Ich habe eine Meinung
dazu. Ah, okay. Oh Gott.
Willst du sie hören?
Ja.
Also ich glaube, Google will Twitter unbedingt auf jeden Fall kaufen.
Das siehste.
Aber ich glaube, Twitter will sie nicht lassen. Ich weiß nicht so ganz genau, was sie sich letzten Endes davon versprechen, aber offensichtlich... mehr Geld in Form von kaufen oder mehr Geld in von wir betreiben mal unser eigenen Business. Ich meine, die Jungs sind schon mal von Google gekauft worden, von daher sind die, glaube ich, das Thema schon mal durch.
Wieso?
Na, das sind doch so die so Blogspot.com, Blogger.com.
Genau, gemacht, und da muss man
ja
auch sagen,
ja, dass... Dann erklärt sich das ja, warum sie sich noch nicht kaufen lassen wollen, weil sie wissen, wie es läuft mit dem Dealen. Und diesmal suchen sie sich den Zeitpunkt ein bisschen besser aus.
Vielleicht sind sie auch schon reich genug und wollen sich das Spielzeug nicht gleich wegnehmen lassen.
Vielleicht haben sie eine Vision und wollen gar kein Geld. Die haben
bestimmt schon die nächste Spielzeugidee im Kopf.
Das kann natürlich sein, aber was Twitter betrifft, denke ich mal, sind sie einfach noch mittendrin. Und sie haben halt einfach den Vorteil, dass sie bei Twitter einfach das gesamte Internet im Sinne von die Leute, die im Internet irgendwas gestalten, die sind halt auf Twitter und die benutzen das auch. Und es ist einfach der Ort, wo quasi die Welt miteinander diskutiert gerade. Und das ist natürlich ein Live-Content, wo sie jetzt noch den Vorteil haben, den auswerten zu können. Und damit einfach Dienste anbieten können, die Google derzeit nicht anbieten kann. Google kann zwar theoretisch versuchen, sich von außen das ganze Twitter-Universum reinzusinken, aber es ist schon noch etwas anderes, wenn du selber die Maschine betreibst und in Echtzeit die Dinge korrelieren kann.
Was ist denn eigentlich, fällt mir gerade auf, Google hat ja einen eigenen Twitter-Dienst, Twitter-Clone sozusagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß.
Den haben sie eingestellt.
Jaiku. Aber die Entwickler haben den als Open Source freigegeben.
Ja, ist keine Frage von Open Source, ist die Frage, wo die User sind.
Deswegen Nö, aber apropos Twitter und Google, finde ich, sollte man den Zusammenhang schon mal erwähnen. Dass es da neben Identica bzw. Laconica, diesen Open Source Twitter Clone, jetzt noch einen zweiten gibt, nämlich von Google.
Ja, aber Open Source machen heißt so viel wie das Projekt ist gefailed.
Natürlich.
Also das ist
in dem Fall schon.
Ja, das ist einfach fail. Andererseits glaube ich, hat Google nicht so richtig viel Konkurrenz zu fürchten. Habt ihr sicherlich dieses schöne Video gesehen, was glaube ich auch vom 01 Blog kurz zu sehen war. Von diesem Datacenter von Google, wo sie da was modular aus Containern zusammengebaut ist. Das fand ich ja extrem beeindruckend.
Wie die Serverfarm bei Google aussieht, das ist nämlich...
Und wie der einzelne Rechner aufgebaut ist, mit der Batterie noch dran.
Genau,
und dass
ohne
sie
Gehäuse.
Nur, 12 Volt machen und sich die 5 Volt daraus generieren.
War das in dem Video?
Das war in dem Video, dass die gar kein eigenes...
Ein Video habe ich nicht gesehen, aber ich habe so einen Artikel gelesen, wo sie beschreiben, wie der Google-Rechner aussieht.
Na, eigentlich Spannende ist, dass die nicht jeweils die 220 Volt oder 110 Volt direkt an, also dass die nicht Steckdosen haben und dann hat jeder Rechner sein eigenes Netzteil, sondern die haben außen eine große Trafo-Anlage, die von vornherein diesen schwachen Strom liefert.
Sodass, ja klar, warum sollen sie dann nochmal sinnlos Wärme erzeugen?
Ich weiß nicht,
und ist Verluste das so klar? Erzeugen.
Also,
das macht total Sinn.
Ja, also natürlich macht das total Sinn, aber ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, auch in größeren Datacenters nicht.
Und in größeren Datacentern ist es deshalb keine Selbstverständlichkeit, weil halt die Kunden ihre Rechner da selber reintragen und die natürlich sowas haben. Aber bei Google ist halt alles Google.
Ja, ja.
Diese riesige Halle, die da in diesem Video zu sehen war, ist also wirklich ein riesiger Komplex. Ja.
Da waren 40 Container, glaube ich, drin.
So die Größenordnung.
Also so LKW-Container, so wie man sie kennt, so richtig zum Transport von...
Die großen.
Genau. Und da waren jeweils 1000 Server, glaube ich, drin.
in jeder...
Die Zahl habe ich mir nicht gemerkt.
Ich bilde mir sowas ein in dem
Dreh. Da passen so einige rein.
Und die Container haben dann jeweils Stromanschluss, klar. Und Wasseranschluss für die Kühlung.
Genau, fette Pipes. Draußen wird halt irgendwie ordentlich Wasser gekühlt.
Und alles modular. Wenn so ein Ding, wenn sie mehr Rechenpower brauchen, stellen sie einen neuen Container rein.
Dann stellen die einfach so einen Container rein, genau. Das ist halt das Ding. Und der Container ist natürlich für sich halt auch nochmal so eine Temperaturkapsel, in der sie eben den Airflow direkt kontrollieren. Der Airflow genau. läuft so, dass halt die Wärme, wie war das?
Ja, über das Kühlwasser abtransportiert wird.
Genau, in der Mitte aufsteigt.
Und das Komponenten, also dass die warme Luft nicht hinter den Komponenten nochmal langläuft, sondern dass da wirklich auch, wie es halt in einem guten Gehäuse sein sollte, quasi, dass
der. Ja, ich habe es nicht mehr so ganz genau mir gemerkt, wie das da so läuft. Da wurde auch, glaube ich, nicht so deutlich. Auf jeden Fall ist dieses Ding voll daraufhin optimiert, den Airflow optimal zu haben. Und ich glaube, unten wird dann irgendwie gekühlt und das Wasser läuft halt warm, läuft halt kalt in den Container rein und läuft warm wieder raus. So. Und dann führen sie das Ganze außerhalb der Halle raus und dort haben sie dann die entsprechende
Kühlanlage.
Genau, und da wird dann wieder ordentlich kaltes Wasser gemacht. Das ist schon alles irgendwie ganz schön fett. Also mit der Power dann irgendwie mal mitzuhalten, da muss man schon einiges hinstellen.
Ja, das ist, und ich meine Facebook zum Beispiel, die ja wie viel, 200, ihren 200 Millionsten User jetzt gerade vor kurzem gefeiert haben, sind ja auf der Suche nach Investoren oder beziehungsweise nach Krediten, um 100 Millionen Dollar loszutreten, nur für Serverkosten. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist, wahrscheinlich würde es einer Firma wie Facebook gut tun, mittlerweile auch eine eigene Engineering-Abteilung zu sitzen zu haben, die ihnen auch mal ein paar Server hinstellt, die das Ganze ein bisschen optimierter hinkriegen. Das ist, fand ich in dem Zusammenhang ganz interessant, dass dass so dieses extrem Nerdige bei Google eigene Algorithmen entwickeln. Die haben ja auch mal ewig lange Tests gemacht, bei welcher Temperatur eine Festplatte die maximale Laufleistung hat. Natürlich auch, um rauszukriegen, nehme ich mal an, auf wie viel Grad sie ihre Datacenter runterkühlen müssen. Und
haben festgestellt, dass die Temperatur so gar nicht so viel mit dem Plattenausfall zu tun hat.
Richtig? Zum Beispiel, genau.
Sondern haben festgestellt, dass wenn die Platte erstmal einen Monat überlebt hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eigentlich ziemlich lange durchläuft. Also wenn Platten sterben, dann eigentlich relativ schnell.
Und dann nochmal nach 3 Jahren.
Dann, wenn sie halt richtig so alt werden, dann geht es halt schon auch mit der Fehlerrate wieder nach oben. Aber eigentlich, wenn man wirklich ganz sichere Platten haben will, dann sollte man erstmal einen sogenannten Burn-In machen, dass man die erstmal eine Woche hardcore-mäßig benutzt. Weil wenn sie das überlebt haben, dann schaffen sie auch noch mehr.
Hm. Und die werden schon wissen, sehr genau, wie lange so eine Platte durchlaufen muss, etc. pp. Das finde ich schon ganz cool bei denen.
Ja, Jungs. Also mir gehen jetzt die Themen aus.
Mir auch.
Würde ich sagen, verschieben wir mal den Rest auf die nächsten 2 Wochen.
Im Chat wird gerade über Twitter-Clients diskutiert. Das können wir natürlich beim nächsten Mal. Also es wird Dennis dann nicht so interessieren, aber welche Twitter-Clients es denn mittlerweile so für einen Mac gibt. Wäre doch mal eine spannende Sache, oder?
Du kannst dann ja mal vortragen.
Dann werde ich mal ein bisschen was vortragen zu dem Thema.
Okay. Dennis, noch irgendwas Schönes beitragen? Nein, Dennis mag nicht mehr. Jungs, das war's. Heute machen wir mal nicht so eine lange Sendung, das hat ja letztes Mal auch wirklich...
Beim letzten Mal hatten wir auch einfach
wie lange sind wir denn
toll
heute?
Viele Themen.
Was? Ach, wir reden schon wieder viel zu lange.
Wie viel haben wir denn?
Na, so 2 Stunden sind wir schon
2 Stunden ist okay.
Dabei.
Aber es war doch ganz entspannter, wir sind ja auch alle noch
hier
ein bisschen...
Hier wird nach einem Hörertreffen gefragt.
Ja.
Wollen wir mal ein Hörertreffen
Wenn
machen?
Wenn du mitmachst, Dennis?
Ja.
Ja, vielleicht. Wir denken da mal drüber nach.
Denkt mal drüber nach und schreiben dann wahrscheinlich, entweder melden wir uns beim nächsten Mal oder schreiben was ins Blog.
Genau.
Wir haben da so einen Weblog unter mobilemax.de, das wissen viele von euch nicht.
Leider wissen ja schon, wie wir aussehen. Ich würde ja ein Hörertreffen voll gut finden, wo wir so alle hingehen und niemand weiß, wer es jetzt wirklich ist.
Ah, du meinst so mit Weihnachtsmannmasken?
Nee, aber dass alle da sind und so über Mobile Max quatschen wollen. Und aber keiner weiß, dass wir drei jetzt die Jungs sind, sondern dass halt...
Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Wir haben da so ein Merkmal, an dem man uns relativ gut erkennt.
Ja, das heißt,
sobald wir was sagen.
Dich erkennt doch niemand.
Und Stimme
und
vor allen Dingen.
Stimme. Die Shit.
Ja, Dennis, und du brauchst ja dann nur irgendwie in deiner Kongresslogo verkrampften Haltung auf dem Stuhl mit deinem Laptop zu sitzen.
Sobald du dein MacBook aufklappst.
Genau.
Hey, wo ist mein Sticker?
Dein Atmen wird dich auch sofort verraten. Und natürlich die schwarze Maske und der Mantel.
Also alle, die sich letztes Mal beschwert haben, ja, die müssen auf jeden Fall jetzt erstmal Return of the Jedi gucken, ist ja klar. Da wird Darth Vader die Maske abgenommen. Dann wissen sie, warum man manchmal so ein bisschen schniefen muss.
Und dann wissen sie auch, wie du aussiehst beim nächsten Hörertreffen. So, liebe Leute, das war's. Wir machen jetzt hier Schluss. Und
bis in zwei Wochen, oder?
Genau. Winke, winke. Bis bald.
Tschüssi.